Ich habe hier natürlich auch was vorbereitet für nachher. Ich habe mir mal so einen Klassiker geschnappt.
28 ich hab auch einen Klassiker,
Black Acai, wie ich jetzt gelernt habe, dass das
heißt. Acai?
Das hat mehrere Zuschriften mit Soundbeispielen bekommen.
Ich habe eine Zuschrift mit Soundbeispiel bekommen.
Und ich habe eine bekommen,
ja, die ich dir vorgelesen. Das meine ich ja.
Achso. Die kriege ich dann nämlich schon zugespielt.
Achtung, ich habe einen Vorschlag, weil ich habe ja auch ein Getränk. Ich zähle uns kurz ein, dass du danach das Intro dann einspielen kannst in der Post. Und wir öffnen die Getränke dann nach dem Intro und sliden damit so in die Folge rein, okay? 5, 6, 7, 8! Wollen wir mal so durchgehen, was wir haben? Ich habe nämlich auf Christophers, was er schon zuletzt hatte von Rockstar, habe ich auch von Rockstar mit XD Power, aber ich bin in die pinke Richtung gegangen. Ich habe Berry Blast Performance Energy natürlich.
Performance.
Aber ich sehe nicht Double XP, dafür habe ich Koffein, B-Vitamine, Zero Sugar und ich habe BCCA-Aminos.
So einen habe ich auch, das ist ja, da hat Christiane mir doch erklärt, dass die Pumper-Energies werden jetzt als Gamer-Energies, beides bewusst nicht gegendert, wiederverwertet. Ne? Und den merkt man das auch an, das gesamte Image ist so. Ich habe ja auch dieses Meisterstück, das ist jetzt nicht der, den ich gerade offen habe, aber dieses, wie heißt es, Performance Drink, Orange. Von Runtime. Das ist der, den ich mal für, 9 Euro für 6 Liter, also wirklich noch billiger als der Crazy Wolf und trotzdem nicht geil.
Aber was hast du denn heute?
Es muss ja schon was Besonderes sein. Ich hatte heute dummerweise schon einen Alpenjodel, deswegen musste ich mich für was anderes entscheiden. Und deshalb habe ich noch schnell im Kupsch hier das Getränk geshoppt, das von dem auch bei unserem letzten Zusammentreffen in dieser Form die Rede war. Nämlich hat Christopher doch dort Monster Rehab empfohlen. Mhm. Das ist quasi der Energy Eistee. Und ich mag ja eh das Crossover von verschiedenen teils aufputschenden Getränken. Das mag ich sehr gerne. Deswegen ist es heute, ich kenne ihn auch schon, aber ich mag ihn sehr gerne. Zum Beispiel, ich kenne, glaube ich, nicht diese Sorte. Der ist so gelb, da steht nichts weiter drauf. Das ist nicht der Pfirsich, oder?
Das ist einfach ein neutrales Monster ohne Kohlensäure.
Ehrlich, jetzt bin ich gespannt. Es wird natürlich hier aus dem Tasting-Glas serviert.
Aus dem Tasting oder ist es das Nosing-Glas?
Das ist das Nosing-Glas. Hier, das ist vom, ich habe eins gegriffen, das ist vom Distel-Revival-Treffen, 7.11.2015. Die Distel war eine total schöne Whisky-Kneipe im Ruhrgebiet.
Christopher, was gibt's bei dir für einen Energy-Drink?
Ich bin mal für diese Sendung die sichere Tour gefahren und habe mir von 28 Black ein Klassiker geholt. Ich wollte hier das Eingießgeräusch isolieren.
Achso, Entschuldigung.
Und das ist nämlich Acai, wie ich letztes Mal gelernt habe, dank vieler zuschauenden Zuschriften auf meine Aussprache von Acai, habe ich gelernt.
Acai, dachte ich.
Ja, Acai.
Acai.
Acai und das kann
ich. Aber welche Marke?
Habe ich doch gerade gesagt, 28 Black.
Habe ich nicht gehört.
Mit denen werde ich ja nicht warm. Also manchmal, weißt du, die Ingwer-Sorte, wenn man irgendwie Halsschmerzen hat, aber sonst reicht.
Du sollst jetzt auch nicht warm trinken, du sollst es kalt trinken.
Falls die Leute, die das hier gerade hören, sich fragen, was ist hier verdammt nochmal bei den KulturpessimistInnen los? Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Outtake-Show. Es ist wieder der zweite Monat im Wechsel und wir sind nicht allein, sondern wir haben hier Besuch dabei und der eine ist Jan, den habt ihr gerade schon gehört mit seinem Energy Drink. Hallo Jan.
Ja, ich habe die Nase noch ganz tief drin, Serbien und Montenegro.
Und die andere Gästin ist Christiane. Hallo Christiane.
Hollerö.
Und was trinkst du?
Ich trinke einen Gin Tonic und zwar mit einem super ekligen Erdbeer-Gin. Das ist allerdings der letzte, den ich noch habe und der muss halt weg. Und damit ich das Erdbeer-Aroma nicht so merke, habe ich den aufgegossen mit Thomas Henry Red Berry.
Christian, ganz kurz, ich melde mich hier gerade. Weißt du, ich kenne dich. Ja. Also, wie wählerisch warst du, als du bei mir warst und ich wollte dir verschiedenste Kombinationen von Gin Tonic vorsetzen und jetzt höre ich das, ja.
Ich trinke dann auch später noch einen Gin Tonic, sage ich dann die Kombi. Ich will jetzt erstmal hier das trinken. Meine Dose wird schon handwarm in der Hand.
Ja, dann probier doch schon mal.
Das ist richtig so.
Aus der Dose.
Immer auf also Raumtemperatur. Prost.
Ich würde gerne derweil noch sagen, was ich trinke, nämlich ein Ginger Ale mit 43er Likör gemischt.
Das klingt wirklich ekelhaft.
Es ist ein Traum.
Die Milch war alle, wa?
Nee, es wäre auch Milch da gewesen, aber Ginger Ale 43er ist super. Okay.
Der
Prost! Prösterchen!
Prost! Zum Wohlsein, wie ich vom Knigge-TikTok-Kanal gelernt habe.
Was hat dir der Knigge-TikTok-Kanal gesagt?
Also es gibt ungelogen einen TikTok-Kanal des Knigge-Vereins Deutschlands. Und da werden einem so Sachen beigebracht, wie man eine Banane mit Messer und Gabel isst und wie man einen Burger fachgerecht zerlegt. Und da habe ich gelernt, dass man nicht Prost sagt, weil das ist ja Vulgärlatein. Aber Prosit wäre zu verschwurbelt.
Also das Prosit mit scharfem S.
Und deswegen sagt man zum Wohl.
Aha. Ach so, ich das hat Loriot ja auch schon so gelernt.
Genau.
Zum Wohl, jawohl. Ja.
So, dann dürft mit ihr jetzt der Reihe nach noch sagen, wie eure Energy Drinks waren.
Ich fange mal an.
Was heißt
an,
in der Reihe nach? Ja. Das ist ein. Entschuldigung.
Ich trinke ja Stil echt aus der Dose, weil ich finde, nur wenn man aus der Dose trinkt, dann weiß man auch wirklich, wie es schmeckt. Oder also ob es auch den Dosentest besteht, ja, weil aus dem Glas kann ja alles schmecken, sogar Bier, aber aus der Dose, das ist schon nochmal ein anderer Trick. Und ich finde, ja, das ist hier so der typische Gummibärchen-Zuckersüße-Geschmack. Nichts Besonderes irgendwie. Mir ist es tatsächlich viel zu süß irgendwie. Da fehlt die gewisse Säure.
Jan?
Säure ist der bei mir ging schon im Antritt. Nein, passt auf, also ich wehre mich so gegen dieses der Reihe nach, das ist ein freies Assoziieren und Fabulieren, wir müssen so aufeinander eingehen gewissermaßen. Also erstmal die Nase ran, als sie schon angestoßen wurde, ich weiß auch nicht. Der schwimmt jetzt hier gerade so bei mir im Tastingglas und der erste Eindruck ist natürlich, ne, das Äußere. Ich würde sagen, der ist relativ trüb, er hat Schwebstoffe gewissermaßen.
Ich will ehrlich gesagt gar nicht wissen, wie Energy Drinks aussehen.
Dunkles Bernstein.
Gut, dass die sonst in der Dose sind.
Das ist sehr aufschlussreich. Zum Beispiel dieser BCAA von Runtime, der war grell orange. Also er hat wirklich jede Fanta in den Schatten gestellt. Da auch so ein Orange, das quasi sämtliche anderen Farben um sich rum aufgesogen hat. So orange. Also wie dieses Venta Black, nur als orange. Und der hatte auch Schwebstoffe. Na, ich möchte sagen, ich habe hier die Nase und das riecht sofort so nach, also ich assoziiere so, ne, so nach den, ein bisschen nach Jugend, so halbstarke männliche Jugendliche sitzen mit feuchter Unterlippe auf der Mauer und pöbeln die Leute an.
Feuchter Unterlippe?
Ja, weil sie aus dem Tetrapack Energy trinken sie Eistee, ihr wisst schon, diesen Pfirsich-Eistee aus dem anderthalb Liter Tetrapack und die reichen das so rum und haben immer so eine, das riecht dann auch. Also ungefähr der Geruch.
Und rauchen ja eine Zigarette, aber nur auf die Backe.
Und dieser Tetrapack-Eistee ist ja aber schon die Variante für Leute, die sich's leisten können, weil die anderen haben den selber angerührt und aus dem Krümelpulver.
Wie angerührt?
Ich denke ein bisschen.
Weggeknabbert.
Ganz ehrlich, ich denke ein bisschen an Westcliff-Zitronentee-Getränk gerade. Das ist der beherrschende Geruch in der Nase und auch das erste, was ich auf der Zunge habe. Das ist, also, es steht nicht dabei, aber es ist Zitrone, oder? Also, das ist irgendwie. Es ist auf jeden Fall zitrisch. Finde ich immer ein geiles Wort.
Zitrisch, hast du das schon jemals gesagt Zitrisch. In deiner Energy-Verkostung?
Nein,
ich hoffe doch.
Aber ich spiele ja auch noch in der Regionalliga Süd. Ich habe jetzt auf TikTok auch einen Kanal entdeckt, Big Som Energy.
Der wurde mir schon ungefähr 20 Mal geschickt, weil die Leute meinten so, ganz ehrlich, der ist viel zu verstockt, viel zu versteift, das muss Spaß machen. Ich habe lange Jahre Whisky-Tastings gegeben, das muss Spaß machen. Das ist ein geiles, fröhliches Event, wo
ich
alle durcheinander reden.
Ich glaube, der hat schon Spaß dabei, was er macht. Der ist nur sehr, sag ich mal, seriös oder versucht
es. Das ist der Wolfgang M. Schmidt unter den Energy-Drink-Verkostern.
Ja, du greifst schon vor.
Ich hatte solange es nicht der Pavenchik unter den Verkostern ist, geht's ja noch.
Ich würde sagen, also zitrisch. Ich habe so einen Kumpel, wir nennen ihn Bärchen, den habe ich am Pissoir kennengelernt, super Geschichte, jedenfalls der. Der ist auch so sehr in dieser Whisky-Szene drin, der findet, also er findet auch immer Wörter, wenn er Whisky verkostet, weißt du, was ich meine? So, der hat dann auch so, also der findet auch neue Nussgattungen quasi, wenn er diese Nuss dann daran riecht quasi, ne? Das ist total fantastisch. Und auch so seine Bilder, ja, das ist wie ein Jodregen auf dem heißen Erdbeerfeld. Das ist wie ein Obstkuchen, der im Auspuff, der hinter dem Auspuff hergezogen über die Alpen wird. Ich weiß, also sowas, also großartig, der Typ. Absolut fantastisch.
Also ich muss ja sagen, 28 Black ist für mich so das platonische Ideal eines Energy Drinks. Das ist genau der die richtige Mischung aus Süße und Säure hat, der quasi nicht so nach Gummibärchen schmeckt, aber auch einem nicht so komplett den Mund zusammenzieht. Also vor allem Acai von 28 Black, das ist was ich einfach zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach in mich reinkippen könnte.
Christopher, wenn das dein Lieblings-Energy-Drink ist, dann hast du einfach Matrix nicht verstanden, es tut mir leid.
Ja, da muss ich nochmal nachschauen.
Dann hast du einfach Matrix nicht verstanden.
Das kann natürlich sein, aber ich lasse es mir gerne von dir erklären.
Wir gucken ja zum Teil, zumindest von uns, gucken ja Leute den Masked Singer. Und da habe ich eine sehr merkwürdige Werbung gesehen, die mich immer noch beschäftigt, ob das denn schmecken kann, dass nämlich Coca-Cola jetzt einen Energy Drink macht.
Das ist doch schon ewig so.
Das hatte ich schon sogar. Das ist aber sehr langweilig. Ja. Ist halt Coca-Cola.
Ist wirklich langweilig.
Ich dachte, du erzählst.
Die Königin.
Nee, mach du erst.
Die Königin dieser Kategorie ist natürlich Spezi Energy.
Oh, nee, das ist ganz fies.
Ich dachte eigentlich.
Nee, das kann man trinken.
Wirklich?
Das ist ganz schlimm.
Ich find, nein. Bei mir ist halt also, alles, was Energy nicht, draufsteht.
Es schmeckt natürlich nicht original wie Spezi, das wäre natürlich das Optimum, aber es kommt schon relativ nah ran für einen Energy Drink.
Ich dachte ja, Erik spielt eigentlich darauf an, dass es jetzt demnächst Aufgießsirup von Coca-Cola geben wird. Worauf ja meine Petition, die ich eingereicht habe, die bisher noch niemand mit mir unterschrieben
hat. Beim Petitionsausschuss des Deutschen Getränketages.
Ja, war Paulaner-Spezi-Sirup, wann? Also, das ist ja wohl eindeutig das beste Spezi.
Ist das nicht eh schon das, was so bei McDonald's und sowas
nicht automatisch kommt? Das ist auch unsere Vermutung.
Bekannt durch dieses Meme, wo zwei Finger so halb verkrampft auf ein rotes und ein blaues Ding, ich glaube Pepsi und Cola drücken irgendwie.
Ja, ja.
Das ist das, ne?
Auch die Idee, die Theorie dahinter ist, dass das Cola jetzt auf den Markt bringt, weil sie ihre ganzen Sirup-Chargen loswerden müssen, weil die Gastronomie gerade nicht mehr so viel abnehmen kann, weil eben weniger Leute essen
können.
Das mit zwei Fingern auf die Getränke drücken ist auch das Ding zu dem verschwitzt mit den zwei Knöpfen und er kann sich nur auf einen entscheiden, Young, das
Meme, genau, definitiv. Oder?
Also Leute, ich werde mit dem Energy, den kenne ich ganz, also das ist bemerkenswert. Er hat keine Kohlensäure und es ist aber auch nicht einfach Energy ohne Kohlensäure. Der prickelt aber trotzdem so auf der Zunge, wisst ihr, was ich meine?
Oh, da hätte ich ja gleich Angst. Wenn etwas ohne Kohlensäure prickelt auf der Zunge, das ist selten ein gutes Zeichen.
Fermentiert.
Also,
interessant.
Wenn Jan sich verändert im Laufe der Sendung, können wir uns überlegen, woran es liegen könnte. Ob dieses Getränk eine Rolle dabei gespielt hat.
Jan digitiert zu.
Ja, bei Digimon ist doch mal so Mega-Jan, Magna-Jan, Metall-Jan.
Metall-Jan. Metall-Mario.
Oh, Metall-Mario, der kleine.
Roségold.
Arsch.
Ja, Rosegold-Peach.
Rosegold. Ich saß mal im Regionalexpress und da war so eine Wandergruppe irgendwie so. Mehrere irgendwie, weiß nicht. Waren so in meinem Alter vielleicht so. So eine ganze Gruppe von Leuten und da war ein Kind dabei, das irgendwie halt zu einem der Paare oder irgendwie zu dieser Gruppe gehörte. Und das Kind wurde die ganze Zeit so in der dritten Person angesprochen als Baby Lisbeth. Und ich habe mich gefragt, also entweder ist zufällig noch eine erwachsene Lisbeth da oder die Benennung funktioniert so wie im Mario-Universum. Also es gibt Lisbeth, Baby Lisbeth, Metall Lisbeth.
Und
Lisbeth, oder es ist ein Doppelname.
Das ist dann quasi die Vario-Version zu Mario.
Die wäre Vliesbett.
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 Genau. Nein, mit umgedrehtem L.
Oder Vliesbett.
Vliesbett, mit umgedrehtem L.
Wie bei Waluigi. Vliesbett.
Also Jan wird dann im Laufe der Sendung zu Vajan.
Ja. Zu wann?
Das ist ja sogar ein richtiger Name, Vajan.
Wirklich?
Aber wenn schon Vajan, dann doch lieber Vajon.
Das Enfant Terrible der deutschen Energy Drink Szene.
Okay. Leute, das ist eine sehr gute Überleitung gerade. Nee. Doch.
Das 5 Minuten Enfant.
Ich verpflichte jetzt nämlich Christopher, über seine Lektüre zu sprechen, die er in den letzten Tagen vorgenommen hat. Und da spielen Gallizismen eine nicht unwichtige Rolle bei.
Ja, Galle ist schon das richtige Stichwort.
Also Gallizismen sind ja eigentlich aus dem Französischen entlehnt.
Ja, Jan?
Ich würde jetzt gerne betont effektvoll aufstehen und gehen, wenn ich darf.
Wenn du das geräuschvoll hinkriegst, ist dir das freigestellt.
Ich könnte zumindest mein Glas hier abstellen. aus dem, seien wir ehrlich, geräuschvoll aufstehen, das ist ein Ding der Vergangenheit. Also vielleicht in deinem Alter.
So, Christopher.
Na, erzähl mal.
Was hast du denn gelesen?
Genau. Also, eines Morgens trug es sich zu, dass wir beide am Frühstückstisch feststellten, dass Wolfgang M. Schmidt, seines Zeichens Internetmensch, das auf Vorteil der deutschen Kritik und sein Podcast-Partner aus Wohlstand für alle. Also, die haben ein Buch über Influencer geschrieben mit dem Untertitel Die Ideologie der Werbekörper. Und wir hatten uns überlegt, naja, das ist also schon etwas, was man vielleicht mal besprechen könnte, aber dann müsste man es ja auch gelesen haben. Und ich habe mich jetzt mal für die Gruppe geopfert und die 13,90 €, die es als Kindle kostet, investiert. Und es gab ja auch, glaube ich, bei jetzt.de eine sehr schöne Kritik.
Die suche ich nochmal raus, da kommen wir gleich noch was draus.
Die Person, die Kritik geschrieben hat, wird wahrscheinlich mit mehr Autorität an dieser Stelle sprechen können, weil ich habe es jetzt nicht geschafft, dieses komplette 200-seitige Buch zu lesen, weil einerseits mir die Zeit und andererseits die Motivation gefehlt hat. Aber ich habe mal so ein paar Highlights rausgesucht und ich gehe jetzt gar nicht so ganz stark auf, sag ich mal, das Inhaltliche ein, weil, naja gut, es ist halt alles Kulturpessimismus und Influencer sind alle des Teufels und sie machen alles kaputt und haben nur das Schlechte im Hinterkopf. Aber was mich so aufregt, ist die Sprache, die hier verwendet wird. Weil, was ja Wolfgang sehr gerne macht, dass er ohne Not Fremdwörter verwendet. Wie zum Beispiel sagt er in einem Satz, es geht hier, also es wird natürlich viel auf Filme referenziert und es wird dann auch darüber gesprochen, dass zum Beispiel ja die James-Bond-Reihe auch sehr viel von Product Placement lebt. Und es geht jetzt auch über die Truman Show. Die Bond-Reihe, die von Anfang an auf Product Placement setzte, um die aufwendige Produktion zu finanzieren und früh eigenlizenzierte Produkte wie Deodorants herausbrachte, war die Truman Show avant la lettre. Nur dass Truman zum Influencer wider Willen wurde. Ahnungslos, unschuldig wie heute niemand mehr von uns. Und ich bin dann natürlich über avant la lettre gestolpert und musste mir von Becky erklären lassen, was das bedeutet. Was bedeutet das?
Der Zeit voraus, seiner Zeit voraus.
Und da frage ich mich, wieso schreibt man da nicht seiner Zeit voraus? und da sehe ich auch ganz klar das Lektorat von Sokamp in der Mitschuld, weil ich hätte eigentlich erwartet, wenn ich so ein Buch schreibe und avant la lettre schreibe, dass mir jeder Lektor sagt, das versteht nur die Generation vor 1950 und schreibt doch einfach seiner Zeit voraus, das ist doch viel einfacher und warum verwendest du überhaupt hier dieses Lehnwort, diesen Gallizismus? Und ich vermute mal, dass Surkamp sehr genau weiß, welche Zielgruppe hier mit diesem Buch angesprochen werden soll und er das natürlich abfeiern, dass Wolfgang hier avant la lettre und nicht
vielleicht war es auch Ole.
Jetzt sicher?
Ich weiß, was blinkt gerade nicht. Ich wollte es nur.
Es ist wie bei Horkheim und Adorno, man weiß es nie genau.
Außerdem, ich hätte noch, müsste noch eine Frage stellen. Ja, war das jetzt ein Satz? Das war ein Satz, oder? Was du vorgelesen hast.
Ja.
Ohne Punkt und Komma. Also vielleicht mit Komma, aber ohne Punkt.
Mehrere
Komma. Ich wollte nämlich schon mitten in der Hälfte hier sagen: Stopp, stopp, halt, stopp, der Satz ist zu lang. der kann doch keiner mehr folgen. Das weiß doch keiner mehr am Ende des Satzes, was da am Anfang stand.
Ich fand das Thema des Buches, also wir sind, glaube ich, wie sind wir eigentlich drauf gekommen? Ach so, weil wir die Review gelesen haben. Aber ich fand es halt deshalb so ein spannendes Thema, weil ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die von euch, die auf Instagram sind. Da gab es in der letzten Zeit eine sehr gute Story von Will Chessy und auch noch von ein paar anderen Leuten, wo es um die Abwertung von Influencerinnen ging. Dieses Buch, was wir hier vorliegen haben von Wolfgang, ist natürlich im generischen Maskulinum geschrieben, also im sogenannten generischen Maskulinum. In der Story ging es aber um Influencerinnen, ohne generisch, sondern Frauen und darum, dass das die Abwertung dieses Berufsfeldes, wie viel das damit zu tun hat oder haben kann, aber wahrscheinlich auch hat, dass das so eine internalisierte Misogynie ist, weil das einer der wenigen Berufszweige in unserer heutigen Welt ist, den Frauen in den Kapitalismus reingebracht haben und mit dem Frauen sich einen Platz im Kapitalismus selber geschaffen haben, sozusagen. Und da fand ich das jetzt natürlich sehr spannend, ob das als Thema bei Wolfgang und Ola auch auftauchen würde.
Ja, und ist es tatsächlich, aber in erwartbarer Form. Wolfgang und Ole kennen genau eine feministische Philosophin, ihr dürft mal raten, wie sie heißt.
Entweder Hannah Arendt oder Simone de Beauvoir.
Ja. Es ist Simone de Beauvoir. Das ist nämlich,
natürlich.
Das ist nämlich auch ein Pet-Peeve, was ich mit diesem Buch habe. Alle
Hannah Arendt ist doch viel zu deutsch, Tümelei. Das muss doch schon international
sein. Ja, avant la lettre, ne? Das muss schon Frankreich sein. Genau, es geht, ich zitiere einfach mal einen Satz. Die Vorfreude auf eine erweiterte Emanzipation der Frau vom Mann könnte jedoch bald in Ernüchterung umschlagen. Also das macht quasi so ein Strohmann-Argument, dass man doch jetzt sagen könnte, dass dadurch, dass so viele Frauen jetzt InfluencerInnen sind, dass das doch super ist für die Emanzipation der Frau, und sagt, na, das ist aber nicht so. Denn eine Modernisierung des Blickes auf weibliche Körper ist von den InfluencerInnen kaum zu erwarten. Übrigens auch der einzige Moment, in dem er von InfluencerInnen gesprochen wird.
Nein, InfluencerInnen.
Er schreibt nicht InfluencerInnen, genau.
Er schreibt InfluencerInnen.
Ja, genau, ich bin schon so drin. Es ist extrem seltsam, mittlerweile ein Buch im generischen Maskulinum zu lesen, wo noch nicht mal von, wenn beide gemeint sind, Influencer und InfluencerInnen gesprochen wird, sondern von einfach nur Influencern oder quasi anderen gegenderten Wörtern. Also schon extrem seltsam, das mittlerweile 2021 in einem Buch zu lesen. Ist von den InfluencerInnen kaum
Influencerinnen.
Zu erwarten. InfluencerInnen kaum zu erwarten. Dominierend sind drei mehr oder weniger klischierte Frauentypen. Die sexy Businesswoman, die ewige Lolita oder die eine Playmate-Ästhetik bedienende Sexbombe. Wo ich mich frage, was der Unterschied zwischen sexy Businesswoman und Playmate-Ästhetik bedienende Sexbombe ist.
Ganz kurz, ich wollte es gerade schon nicht sagen. Wenn ich jetzt noch einmal in meinem ganzen Leben das Wort Tittenbonus höre, dann kotze ich dahin.
Und das geht, also, da würde ich jetzt nämlich Wolfgang vorwerfen, und das ist, glaube ich, das auch ein generelles Problem dieses Buches, oder was er, also quasi welche InfluencerInnen, ich gendere jetzt mal hier aus meiner Perspektive bewusst, er sich oder beide sich heraussuchen, denn man merkt ganz deutlich, sie haben sich explizit die quasi die Speerspitze dieser Influencer-Kultur angeschaut, die man, wenn man der geneigte FAZ-Leser oder NZZ-Leser ist, vor Augen hat. Das sind jetzt irgendwie wie hier, wie ist der, heißt der Typ, der nach Dubai gezogen ist? Hier Sammy Slimani oder hier Dagi B oder so, das sind genau die Leute, die hier quasi uns vor Augen geführt werden. Aber dass es mittlerweile eine ganz andere Abstufung von InfluencerInnen gibt, dass es hier auch ganz viele andere Formen gibt von Leuten, die quasi nach der Definition dieses Buches Influencertum betreiben würden, aber gar nicht in diese Rollen reinfallen oder in diese Muster reinfallen, die hier beschrieben werden, das wird hier komplett ausgeklammert. Und das ist natürlich auch bezeichnend, dass wir überhaupt gar keine empirischen Grundlagen hier haben. Also es gibt keine einzige Untersuchung oder keine einzige wissenschaftliche Definition, was denn jetzt genau Influencer sein sollen, wie viele es gibt, wie lange es sie schon gibt, sondern man macht so, ja, und die Marketing-Agenturen würden das so definieren, aber es gibt keine einzige empirische Grundlage für dieses Buch.
Ich würde gerne dazu aus der Rezension von Nadja Schlüter bei jetzt.de zitieren, durch die wir überhaupt auf das Buch aufmerksam geworden sind. Sie schreibt nämlich am Ende: Wenn man das Buch liest, gewinnt man darum schnell den Eindruck, beim Öffnen von Instagram sofort in eine InfluencerInnen-Dauerwerbesendung hineinzufallen. Alle anderen Inhalte, künstlerische oder politische etwa, werden von Nymoen und Schmidt durchweg als Nischen bezeichnet. Es sind aber Nischen, in denen sich sehr viele Menschen aufhalten, in deren Timeline nie auch nur eine einzige Reise- oder Fitness-InfluencerInnen-Story auftaucht. Aber das zu erwähnen, hätte vermutlich die schöne intellektuelle Klage vom Ende des guten Geschmacks und der Intelligenz kaputt gemacht.
Ja. Genau. Ja. Also das ist, ich habe hier vor allem jetzt, also klar, die inhaltliche Kritik ist bei jetzt.de, ich habe vor allem auch ein Problem, wie entkörpert das Buch geschrieben ist. Also man hat das Gefühl, dieses Buch wurde von Gott geschrieben, weil wir eine Art autorialen Erzähler haben, der uns hier die Welt erklärt, ohne dass quasi ein einziges Mal quasi eine persönliche Referenz reingebracht wurde oder quasi das aus einer persönlichen Perspektive erzählt wird. Und das mag sein, dass viele Bücher so geschrieben wird, aber ich finde das auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen, dass man hier überhaupt keinen persönlichen Bezug macht und auch, wenn man jetzt Wolfgang und Ole nicht kennen würde, auch gar nicht weiß, wer sind diese Leute, die mir quasi hier das gerade erzählen, sondern man hat so das Gefühl, man steht quasi außerhalb der Welt und schaut jetzt da so rein und man hat einen komplett objektiven Blick, und ich glaube, das ist halt schon mein Grundproblem, was ich mit Wolfgang habe.
Vor allem die Bigotterie, sich aufzuregen über, dass diese Influencer ja so oberflächlich, also so nach Äußerlichkeiten sind, ausgerechnet von Mister, ja, ich bin so plastiki und im piekfein gebügelten Anzug und in meinem Video darf keine irgendwie Menschlichkeitsflaws vorkommen, weil das muss alles piekfein sein und französischer Akzent und ja, Lehnwörter und so. Und dann regt er sich darüber auf. Er ist doch selber quasi so ein Film-Influencer-Typ, könnte man ja sagen.
Ja, das würde natürlich Wolfgang komplett anders sehen, dass er ja natürlich was Echtes macht, was Authentisches. Und
er ist der Plastik-Bügelanzug-Influencer-Typ.
Also ich bin ja gerne Podcast-Influencerin.
Ja, also es ist halt genau das, was ich erwartet hatte, und das finde ich so schade. Und wo ich auch das Gefühl habe, vielleicht habe ich auch einfach eine falsche Erwartung an so, sag ich mal, Mainstream-Bücher. Weil ich immer mir denke, naja, und wie belegst du das? Wo hast du meine Fußnote? Zeig mir doch mal deine Quellen. Und natürlich ist das bei vielen Mainstream-Büchern wird das gar nicht erwartet. Und dass ich halt, keine Ahnung, ich würde es auch nicht sagen, ich lese jetzt irgendwie nur Fachliteratur, philosophische Fachliteratur, das stimmt natürlich auch nicht. Aber ich habe mittlerweile so einfach dieses innere Gefühl, wenn da was behauptet wird ohne Fußnote, dass ich mir sofort frage, woher soll das jetzt eigentlich kommen? Woher kommt diese Behauptung? Und natürlich hat das Buch auch Fußnoten am Schluss, wo man dann auch sehen kann, dass die ganzen Sachen, auf die er sich referenziert, mindestens schon 20 Jahre alt sind. Also es wird über Bond, es wird über David Fincher, hier Fight Club gesprochen, es wird über American Psycho gesprochen, Beauvoir, Laura Mulvey, natürlich Karl Marx kommt auch vor, aber es gibt keine einzige Referenz auf zeitgenössische Werke, die sich mit dem gleichen Thema befasst haben.
Na doch, auf Tarantino.
Ja gut, aber ich würde ja erwarten, wenn jemand ein Buch über InfluencerInnen schreibt, dass hier quasi schon die bestehende zeitgenössische Literatur zu dem Thema der letzten 2 bis 5 Jahre referenziert wird. Und das mag natürlich sein, dass das gemacht hat und ich es einfach übersehen habe, aber ich habe mir auch die Fußnoten auf jeden Fall nochmal genauer angeschaut. Und gefühlt sind quasi die Basis dieses Buches, also auf was er sich quasi seine Argumentation aufbaut, alles mindestens schon 20 Jahre alt, also alles Sachen, die entstanden sind, bevor es überhaupt InfluencerInnen gab. Also in der Form, in der wir sie heute kennen. Und das ist ein weiteres Problem, was ich mit diesem Buch habe, und natürlich wird auch Francis Fukuyama zitiert, der Mensch, der nie falsch lag und immer recht hat, das finde ich immer, ist quasi sofort ein Ausschlusskriterium.
Für alle, die Fukuyama nicht kennen, das hat Christopher ironisch gemeint. Der ja, ist bekannt dafür, dass er sehr oft widerlegt wurde.
Ja, Francis Fukuyama hat Ende der 90er behauptet, naja, jetzt ist der Kalte Krieg vorbei und jetzt gibt es ja keine Geschichte mehr. Jetzt kommen wir quasi in die Utopie der liberalen Demokratie, und offensichtlich lag er ja falsch damit.
Also du meinst, wie auch Leute mal gemeint haben, ja, Physik brauchen wir ja nicht mehr zu studieren, weil es ist ja alles erforscht und es gibt keine Geheimnisse der Natur mehr. Und dann kam die ganze Atom- und Quantenphysik dazu.
Damit wir das Ganze auf einer positiven Note beenden, habe ich gedacht, wir machen noch ein kleines Spielchen. Und zwar würde ich das Spiel nennen Avant la Lettre. Und ich habe mir gedacht, wir machen so ein Wrong Answers Only Geschichte und wir nehmen ein paar Begriffe oder Redewendungen aus der Wikipedia-Liste der Gallizismen im Deutschen.
Fantastisch.
Und sammeln Wrong Answers Only, was es eigentlich ist, um das es dabei geht. Und der erste Begriff wäre, Überraschung, avant la lettre. Was heißt das?
Mit einem Brief. Das ist nämlich...
Nein, gegen einen Brief.
Nein.
Wie die Avantgarde.
Nein.
Das sagt man doch, wenn man einander mit dem Rapier gegenübersteht.
Nein,
sagt man doch avant.
Das ist ein false friend. Also avant kommt in diesem Fall aus dem Italienischen von avanti. Und heißt quasi mit einem schnellen Brief. Und das sagt man jemanden, wenn man sagen möchte, und bitte beeile dich, diese Aufgabe auszuführen, also avant la lettre, also mit einem schnellen Brief. Das war früher im 17. Jahrhundert, wenn man quasi einen Boten beauftragt hat, eine Nachricht zu überbringen, dann hat man quasi draufgeschrieben avant la lettre, und dann wusste der Bote, das ist ein eiliger Brief, der hat dann auch 30 Schilling mehr gekostet, und dann wurde der schneller zugestellt als ein normaler Brief. Und das heißt avant la lettre.
Nee, das ist totaler Quatsch, weil avant heißt ja vor, also vor dem Brief. Was tut man vor einem Brief, bevor man einen Brief schreibt? Man denkt. Das ist also ein Synonym für denken. Du sagst also, ich avant la lettre über den Solipsismus zum Beispiel.
Also ich würde ja eher sagen, das heißt mit der Milch. Also so wie mit der Muttermilch. Also das habe ich schon avant la lettre mitbekommen.
Ich glaube, Erik gewinnt diese Runde.
Erik gewinnt, es tut mir leid.
Dann möchtest du noch selber.
Möchtest oder? Du keinen Fall, auf keinen Fall, nein.
Okay. Mein nächster Begriff, ihr dürft euch gerne auch Begriffe überlegen, die ihr später in die Runde gebt. Mein nächster Begriff wäre, auch große Überraschung, dass das jetzt kommt, Enfant terrible. Was ist denn ein Enfant terrible?
1978, Wuppertal. Der Elefant Elli stürzt aus der Schwebebahn. Und
ich dachte, Tuffy.
Nein, nein, das ist ein Common Misconception. Das war Emmy. Und
hieß sie noch Elli?
Das ist ein Doppelname, Emmy Elli. Und das war ein französischer Zirkus. Und dann hat die französische Tageszeitung Le Monde, also der Mond, getitelt am
nächsten
Tag.
Meinst du Le Monde?
Le Monde.
Egal.
Le Monde. Und hat getitelt Enfant terrible, also schrecklicher Elefant, weil er natürlich sich so unanständig benommen hat und aus der Schwebebahn gesprungen ist. Und das ist einfach so ein Problemmensch. Also jemand, Mist, jetzt bin ich auf die richtige Erklärung gekommen. Scheiße. Okay, ich scheide aus.
Wir waren ja vorhin schon beim Thema, ne? Es ist das 5-Minuten-Enfant-Terrine. Das ist nur die Metathese zwischen Liquiden. Also nur ne, L und N geht schon mal durcheinander. Das sehen wir auch in den Titel, Lammern, ihr wisst schon. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall, es geht um ein schnelles Essen. Und alles andere könnt ihr jetzt weiterbringen, stimmen.
Es geht um ein schnelles Essen.
Die fünf Minuten Enfant-Terrine.
Die 5 Minuten Enfant-Terrine. Das ist ein schnelles Essen, was man sich überall schnell zubereiten kann, außer in der Mikrowelle.
Deswegen Enfant, also überall.
Ah, nein, das ist der Fond. Das ist im Fond.
Ah, genau, das ist die Terrine
ja.
Im Fond. Enfant-Terrine.
Ja, Enfant-Terrine.
Alles klar. Dann, weil wir ja heute auch schon Matrix zitiert haben, würde ich natürlich auch nochmal, da ist ja öfter die Rede von so einem Déjà-vu. Was ist denn eigentlich dieses Déjà-vu, von dem immer alle reden, wenn sie sagen, ich hatte ein Déjà-vu?
Also D ist schon mal der Gott, ne?
Und Ja auch.
Ja auch,
ja. Ja ist auch der
also
Gott.
Also eigentlich Gott des Gottes, also Gott, der Gott der Götter?
Genau, das ist, wenn man quasi vor einem sehr großen Bauwerk zum Beispiel spielt oder einem sehr großen Kunstwerk, sagt man, oh, Déjà-vu, also quasi, das ist ja quasi über allem Göttlichen, also das ist quasi die Apotheose ja. Im Französischen. Ist das
Vue heißt über, das wissen wir alle, ne?
Genau, Vue, genau deswegen ja. Die Würde, das ist quasi, wenn man über etwas steht, die Würde, Déjà-vu, deswegen, also Würde und Vue sind quasi der gleiche Wortstamm. Kann Jan da gleich nochmal erklären.
Auch mein Wohnort Würzburg ist auch von derselben Wurzel abgeleitet.
Von derselben Wurzel, ach schön.
Das ist auch als Henri Matry 1430 die Vogesen überquert hat, hat er ins Rheintal rübergeschaut und damals war die Luft noch sehr klar und hat ganz hinten ein kleines Flusstal gesehen und hat gesagt, oh, Déjà-vu und hat beschlossen, dass dort eine Burg gebaut wird. Und das war dann die Déjà-vu-Burg. Und das wurde dann verkürzt und daraus wurde dann Würzburg. So ist Würzburg entstanden.
Ich musste ganz kurz gerade, ist ein kleines, als gäbe es ein Topic, ist das hier die Off-Topic-Geschichte dazu. Ich habe einen Nachbarn, der heißt Johannes Böhm. Und der nimmt manchmal Pakete für mich an. Und jedes Mal, wenn ich da irgendwie bei ihm klingel und das abhole, dann sage ich ganz, ganz überrascht so, erzähle ich ihm, dass er genauso heißt wie der Gründer von Jim Beam. Das war nämlich genauso ein, also was heißt Missverständnis, also ist der angepasste Name. Und ich erzähle ihm das jedes Mal, meiner Meinung nach, zum ersten Mal. Jedes Mal. Dann reagiert er immer so und sagt, das hast du mir letztes Mal schon erzählt. Ich bin jedes Mal wieder begeistert und irgendwie wird es immer seltsamer, wenn ich ihn sehe. Es ist irgendwie die einzige Interaktion, die wir haben. Ganz komisch. Ja. Jim Beam. Also Johannes, übrigens hier Pedro Jimenez, der Sherry, das ist auch ein Deutscher, Peter Siemens, finde ich immer ganz spannend.
Déjà-vu.
Ich hätte noch...
Déjà-vu, guck an.
Ich habe ja dieses Jahr einen neuen Job angefangen und seitdem habe ich in meinem Kalender total oft Jour fixe und habe mich gefragt,
das ist schon
was
wieder ein
bedeutet
schnelles Essen.
Das eigentlich?
Das ist die schnelle Soße.
Genau, das ist ja der Jus, ja. Der Jus genau. Im Deutschen. Und das ist dann der Jus fix, also die schnelle Soße. Das ist, was man halt so schnell quasi mit ein bisschen Butter und ein bisschen Rosmarin so anrührt. Das ist der Jus fix, genau, gibt es dann auch. Von Knorr ist dann die Eigenmarke, ist dann Jus fixi.
Das gibt es auch als Sirup übrigens.
Moment, aber ganz im Ernst, Man hat dann also ein Produkt, was man nur noch anrühren muss, aber man gibt noch Rosmarin hinzu?
Nein, das ist quasi die Urvariante.
So funktionieren alle guten Produkte. Westcliff Rosmarin-Tee getränkt.
Weißt du, wie gut einfach so eine 5-Minuten-Erfort-Terrine wird, wenn du da noch Rosmarin drüber gibst?
Achso, ich dachte, wenn ich da noch Jofix drüber gebe.
Rosmarin nur als Sirup.
Jofix ist quasi das Generikum. Das gibt's auch von Nico Lauda und wie die anderen Marken heißen. Aber Jofixi TM ist dann quasi die Knorr-Eigenmarke.
Mhm. Jo kommt natürlich von Journée. Das ist natürlich die schnelle Reise.
Ah, und die macht man mit welchem Verkehrsmittel?
Mit dem Fixie natürlich. Was ist denn, Christian hat vorher das Wort gebraucht, ein Solipsismus.
Keine Ahnung, habe ich heute in einem Podcast gehört. Jan hatte was damit zu tun.
Tatsächlich, ja, das ist so, das ist der Titel der Objektiv-Subjektiv-Diskussion. Der
Solipsismus, nein. Wrong answers only.
Ach so. Hast du es in dem Kontext gehört? Das finde ich ja schön.
Ich habe das auch heute gehört.
Also Sol ist ja quasi die Salzlake.
Ja, und die macht man sich auf die Lippen. So Lip.
Genau, das ist der Solipsismus. Das ist quasi, wenn man so ausgetrocknete Lippen hat und dann so das ganz rau wird, dann hat man einen Solipsismus. Das kommt nämlich von den Salzgerbern aus der Levante. Und das waren die Solipsisten. Weil die wurden so genannt, weil die ganzen Tag über diesen Salzkesseln standen und das Salz gegerbt haben. Und dann hatten die immer so ganz raue, ausgetrocknete Lippen. Und dann hat man gesagt, und wenn dann jemand anderes diese ausgetrockneten Lippen hat, hat gesagt, du siehst ja aus wie so ein Salzgerber. Und dann wurde das in die medizinische Fachsprache übernommen. Und wenn man jetzt quasi raue Lippen hat, dann sagt man, man hat einen Solipsismus.
Und ich dachte kurz, du willst mir erzählen, man macht sich Salz auf die Lippen, damit sie weniger rau sind.
Das ist ja kontraproduktiv.
Christopher, du hast das völlig falsch verstanden. Also Sol ist ja natürlich die Sonne, das wissen wir alle. Und Ipsa heißt selbst. Das ist Sol Ipsismus. Das ist der Tag der Sonne selbst. Das ist der Tag, an dem die Sonne am längsten scheint im Jahr. Da wurde ein Feiertag bei den Römern abgehalten, zu Ehren von Sol Invictus.
Nee, also die Herkunft hast du natürlich als Sprachwissenschaftler richtig erklärt, Jan. Aber in Wirklichkeit, Sol Ipse, also Sonne selbst, das steht natürlich für Selbstbräuner. Also indem man dafür sorgt, dass man selbst von der Sonne gebräunt wird, ohne eine Sonne. Deshalb Solipsismus.
Ja, deswegen fragen sie auch bei ihrem Sonnenstudio nach Solipsismus 40. Nur echt mit dem Sonnenschein.
BCA, ja. Solipsismus, jetzt auch in ihrer Nähe, aus der Dose.
Ja. Solipsismus aus der Dose. Das ist echt gefährlich, weil wir setzen natürlich den Hörenden jetzt ganz viele falsche Gedanken in den Kopf und die wissen jetzt natürlich, dass es alles falsch ist, aber in 10 Jahren werden wir wahrscheinlich diese Sachen, die wir jetzt hier erzählen, irgendwo als Gerücht wiederfinden.
Bei Audiophil habt ihr ja mal länger ein Audiophil-Bier sozusagen zusammengestellt, Christiane. Vielleicht sollten wir in dieser Runde dann irgendwann mal ein Outtake-Show mit Jan und Christiane Energy-Drink mischen, den wir am Ende Solipsismus nennen, damit diese Dose auch wirklich auf den Markt kommt.
Solipsismus aus der Dose.
Ja, ich habe ja tatsächlich kürzlich eine Person kennengelernt, als hätte sie mich nicht eh schon verzaubert, weil in ihrem Tinder-Profil ein Springsteen-Song als Profilsong angegeben war.
Wollte ich gerade sagen, das klingt schon nach Jan Catfishing.
Ja, genau, es wird noch krasser, pass auf. Irgendwann kam nämlich so ganz am Rande raus, dass sie mal, dass es ein Energy-Drink in limitierter Auflage gab, mit ihrem Gesicht darauf.
Was? Was?
Ja.
Wow.
Sie hat in Aachen Maschinenbau studiert, um ihren eigenen Körper besser kennenzulernen. Nein, okay, also.
Spannende Person, von der du da sprichst.
Nein, pass auf, sie war tatsächlich mal duale Studentin des Monats. Und dann war man eben in diesem Monat auf so einem Magazincover abgebildet und dieses Bild wurde dann auch limitiert auf Energy Drinks gedruckt. gedruckt, weil, ne, duale Studenten und Studentinnen sind natürlich massive Maschinen, das sind richtige Leistungsmenschen und die können nur mit so einem richtig geilen Energy Drink wach bleiben und das Ganze an Leistung auch erbringen. Deswegen war der duale Student des Monats, auch, ne, also auch weiblicher Student, war denen völlig egal, auf einem Energy Drink abgebildet. Es gibt noch offenbar antiquarisch Dosen im Umlauf mit ihrem Gesicht drauf. Und eigentlich, also, es juckt mich schon. Ne? Also ich weiß nicht, wie die Preise auf eBay sind für den dualen Student des Monats Energy Drink.
Wolltest du uns jetzt sagen, dass demnächst das große Podcast-Feature in 5 Teilen mit Jan sucht die Energy Drink-Dose rauskommt, so mit Interviewstücken und so richtig zusammengepiest und so richtig Radioqualität?
Ich weiß nicht, ich bin ja kein Doku-Mensch, ne? Wenn wir das alles fiktionalisiert. Und dann habe ich auch irgendwie so seltsame Kostüme, die mich direkt auch als fiktionale Figur ausweisen. Dann machen wir es nochmal.
Deine Outfits würde ich jetzt schon als fiktionale Figur in diesem Kontext ausweisen.
Ist das schon Fantasy, frage ich dich.
Dein Leben ist Fantasy.
Ihr seht mich übrigens jetzt nicht, aber ich habe extra für euch heute meine Leuchtturmjacke angezogen. Ich bin total glücklich. Das ist eins meiner liebsten Kleidungsstücke. Die habe ich mal geschenkt bekommen. Da sind wirklich so irgendwie die tollsten Leuchttürme der USA drauf oder so.
Ich wollte gerade fragen, was die Leuchtturmjacke auszeichnet, weil es hätte ja auch sein können, dass sie so
aus Notizbüchern
gefertigt wurde. Aber dass sie so, dass Jan als Gesamtbild dann wie ein Leuchtturm aussieht. So
und von jetzt kommt natürlich, Leute, ich habe ja so jetzt kommt der Geniestreich. Ist. Exakt, ich habe ja lange im Karnevalsladen gearbeitet und habe von dort noch 7 oder 8 rot-weiß geringelte und auch blau-weiß geringelte T-Shirts. Das heißt, die gehen ultimativ gut. Ich trage das wirklich jetzt gerade, gehen perfekt mit dem Leuchtturm-T-Shirt, weil sich das Muster darauf wiederholen. Eigentlich, ja, das ist, also ich wusste ja nicht, ob wir heute eine Kamera anhaben oder so. Das ist eigentlich eins meiner Lieblingsoutfits. Ich habe mir extra für euch heute in Schale geworfen. Und dann sowas.
Das hören wir ja auch, dass du dich in Schale
geworfen. Ich gehe gerade so mein Ärmel entlang. Hier zum Beispiel Block Island. Auf Rhode Island. Ja, toll. Mensch.
Roadhouse.
Was haben wir hier? Blockhouse. Turkey Point Light in Maryland. Und das hier? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind überall auf meinem Oberkörper Leuchttürme. Das mag ich eigentlich vielleicht auch einfach tätowieren lassen. Ne?
Sowieso. Ich habe mir heute aber auch tatsächlich eine richtige Hose für euch angezogen.
Das hören wir auch, ja.
Ich habe ja,
also eine richtige
ich
ja letztes Hose.
Mal schon erzählt, dass ich ja jetzt diese Korthosen habe, die quasi richtige Hosen sind, aber sich anfühlen wie Jogginghosen.
Ich habe auch so eine geile Hose, das ist so, ihr wisst schon, dieses also im US-Sport würde man Swingman dazu sagen. Das ist eine Hose, die kann auf beiden Positionen spielen gewissermaßen, im Angriff und in der Verteidigung. Ja, ihr wisst schon, das ist also, sowohl ist das eine Jogginghose, die man gemütlich zu Hause anziehen kann, aber sie geht auch als Anzughose durch. Ihr kennt diese Dinge, oder?
Ja, dafür kriege ich dann Instagram-Werbung.
Großartig, tolles
Zeug. Bei Swingman wissen doch, weiß doch gar niemand, was das bedeutet. Das muss man doch auf Fußball übersetzen. Was wäre denn da der Begriff? Der abklickende Zehner oder die nach vorne
die falsche gestülpte, 9. Die falsche
der 9. nach vorne gestülpte halb abknickende Sechser? Was wäre das denn, Becky?
Aber der halb abknickende Sechser, ist das nicht dann eine 9 mit Ecke oder so?
Also ist mir egal, wie die spielen. Die müssen einfach die Pille in die rechte Ecke planieren. Und dann ist die Kirsche gewuppt.
Ich hab ja von meinem Ex-Schwager, nein, Schwagerschaft erlischt ja nicht, wie ihr wisst, von meinem Schwager, habe ich so ein paar Phrasen kennengelernt, die man immer dreschen kann, um dann auch in Gesellschaft nicht als Fußballanfänger dazustehen. Zum Beispiel, ne, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ihr wisst schon, das sage ich jetzt einfach immer.
Ja, da kann man auch mal gelb geben, Schiri.
Ja, genau. Das muss man doch sehen.
Ja, ich versuche ja mit meinem Fußball-Mimikry noch nicht mal mehr dazugehören, sondern direkt einzuschüchtern. Direkt quasi so over the top gehen, dass sich die anderen, das Gefühl haben, dass sie mit ihrer Sprache unterperformen. Angriff ist die beste Verteidigung.
Ein echter Swingman spricht.
Ja. Swinger und Swingman.
Wenn wir gerade bei Fußball sind, ich habe gerade Ted Lasso fast zu Ende geguckt.
Nice.
Ich habe übrigens jetzt erst vor kurzem gelernt, dass der ja von Bill Lawrence ist, also von dem Macher von Scrubs. Und dass sogar John Dorian, also Zach Braff, nicht John Dorian, ja, Zach Braff eine Folge da Regie gemacht hat.
Ach, echt?
Ach, A Bit of Trivia for You.
Das sagt
die zweite Folge hat er gemacht.
Mensch, Aber Ted Lasso hat es dir gefallen, Christiane, trotz Fußball?
Ja, total. Yes. Also der Fußball nimmt ja auch eine relativ geringe. Also okay, sag mal, man sieht viel
von Football Fußball. Football is passion. Football is life.
Aber es ist ja sozusagen nur die Rahmenhandlung. Es ist ja im Grunde nicht so wichtig, worum es wirklich geht. Mhm. Mir zumindest. Und deswegen habe ich damit sehr viel anfangen können. Und ich habe tatsächlich für diese Aufnahme, musste ich die letzte Folge unterbrechen. Ich habe noch eine Viertelstunde von der letzten Folge übrig.
Oh, der Cliff.
Es ist gerade Halbzeit.
Mach das doch gerade.
Es ist gerade Halbzeit.
Du könntest ja mal predikten, wie es ausgeht.
Zumal das Staffelfinale seine eigenen Gesetze hat.
Boah, das ist echt schwierig. Also ich hoffe natürlich, dass sie gewinnen, weil sie sollen ja nicht absteigen. Aber irgendwas wird doch noch mit dem anderen Typen geschehen, der die Mannschaft gewechselt hat. Der wird das erkennen, dass er in Richmond besser aufgehoben war und wird dann auf dem Platz wieder zurückwechseln.
Du meinst Jamie
Ja, es wurde ja anscheinend schon beschlossen, dass es 3 Staffeln geben wird, dass danach dann auch wieder Schluss ist.
Nach den 3 Staffeln?
Ja,
nach
genau.
Der Folge, die Christiane jetzt noch fertig guckt.
Das wäre natürlich auch sehr britisch.
Nein, aber emotionalste Szene war natürlich, als der Frozen-Moment kam und Rebecca Let It Go sang und Roy heimlich seine Lippen mitbewegt hat, weil er auch Let It Go mitsingen wollte. Das war natürlich der emotionalste Moment der Serie.
Die hat sehr viele emotionale Momente. Also jetzt in den letzten 4 Folgen habe ich im Grunde bei jeder geheult.
Yes.
Ja.
Und der most relatable Moment war natürlich, wo Keely und die Bossin da Rebecca da in dem Wagen und mit dem Shampoos weggefahren sind.
Ja, stimmt. Ja, das war auch geil.
Aber wo wir gerade schon bei Apple TV Plus sind, hat jemand von euch schon For All Mankind gesehen? Weil das wurde mir jetzt an mehrfacher Stelle angetragen, aber ich bin noch nicht so ganz sicher, ob das das Richtige für mich ist.
Ich noch nicht, nein.
Okay, dann ging diese Frage ins Leere.
Wo wir gerade
wie der Ball beim Elfmeter.
Wo wir gerade bei Frozen waren, ich muss ein Podcast-Geständnis machen, lieber Daniel. Ich muss mal kurz ein Geständnis loswerden. Beim Spätfilm, ich habe zuletzt, ich glaube seit einem Vierteljahr mindestens, habe ich keinen Spätfilm mehr gehört mit dem Film, sondern immer nur die Bonusfolgen mit dem Spaß. Und zum Film komme ich irgendwie nie dazu, die zu hören.
Aber Erik, ist dir klar, dass das bei unseren Hörern jetzt auch passieren könnte? Dass die Leute nur noch die Outtake-Show hören?
Ja.
Aber ehrlich gesagt waren die ja schon immer nur für die Outtakes da. Nur, dass wir die Outtakes jetzt in eine eigene Show auslagen.
Das stimmt.
Aber Erik, die Filmfolge mit Jan zu Roadhouse, die solltest du wirklich hören. Ja. Die ist fantastisch.
Ja.
Das Einzige, was ich von Roadhouse ja kenne, ist dieser Peter Griffin sagt Roadhouse. Gag von
darüber spricht Jan in der Folge auch, dass alle das immer
sprechen. Ich habe den Titel Roadhouse jetzt schon so oft in meinem Leben gehört, aber mich noch nie bemüßigt gefühlt, nachzuschauen, was das überhaupt für eine Art von Film ist. Lass mich ausreden. Ich weiß weder, ob es eine Kategorie von Film ist, eine Filmreihe, ein einziger Film, ein Kurzfilm, ein Langfilm, ein Schwarz-Weiß-Film, ob er von Quentin Tarantino oder nicht ist. Ich habe das Gefühl, beides könnte in diesem Moment möglich sein. Und ich will jetzt auch nicht gespoilert werden. Ich möchte mir erst die Spätfilmfolge anhören und es dort dann erfahren, was Roadhouse ist.
Aber die Tatsache, dass Jan diesen Film besprochen hat, freiwillig, sollte deine letzte Frage beantworten.
Ja, es ist wahrscheinlich. Kann ich es dir verraten? Ich will nicht spoilern.
Nein, ich möchte im Spätfilm erfahren, was Roadhouse überhaupt ist.
Im Spätfilm?
Im Spätfilm.
Spätfilm.
James Spätfilm.
Ich habe eben gerade flatterte auf Twitter das wohl größtmögliche Kompliment rein, das man für einen Podcast bekommen kann. Nämlich hat Markus, ihr kennt ihn alle, der Mann mit den 2 Mikrowellen im Badezimmer, Grüße, hat diese Folge, die Episode zu Roadhouse, als ein Ehren-E&U-Gespräch bezeichnet. Und da, also zumindest eine weitere große Fan vom E&U-Gespräch ist ja noch anwesend, die auch gerade ist die E&U-Retro-U-Spektive. Also auch nur mit diesem Format verglichen zu werden, ist eigentlich schon ein Riesenkompliment und ich freue mich sehr.
Da schaust du vorwärts drauf.
Auf diesen Hülsenwurf?
Ja.
Wir rennen außer Bier.
Und mit diesem Wortspiel gehen wir kurz in eine Pause und sind gleich wieder da, denn ich muss mal kurz auf Toilette.
Und jetzt habe ich extra meinen Toilettengang hier eingeschmuggelt. Wie? Und jetzt gibt es eine Pause? Ich bin während der Fosbel-Sache aufs Klo.
Ich würde mir auch gerne meinen Gin Tonic dann machen. Und danach haben wir noch ganz viel lustigen Spaß und Cross-Promo für neue Projekte. Bleibt und dran.
Eine Performance von Sting.
Eine Freundin von mir, die länger in Edinburgh gewohnt hat, dachte mal, sie sei in so einem kleinen Keller irgendwie auf einem Sting-Konzert gewesen. Und hat als Einziger nicht gemerkt, dass es sich um einen, und auch nicht gewusst beim Kartenkauf, dass es sich um einen Sting-Imitator handelt.
Oh.
Und hat gedacht, es ist ja nett, dass der hier irgendwie in Edinburgh in so einer Kellerbar auftritt vor 30 Leuten und das irgendwie 12 Pfund kostet.
Hey, und nicht mehr weiter was erzählen. Ich will das dann auch alles hören. Okay, ich will das jetzt nicht verpassen, wenn ich auf Toilette gehe.
Schweigen. Christiane?
Ja?
Ich möchte gerne gleich, wenn wir wieder aufnehmen, also offiziell aufnehmen, einen Audiokommentar für Audiophil aufnehmen, bevor ich das vergesse. In dieser Sendung. Und das könnt ihr dann gerne bei euch reinschneiden.
Gut, machen wir so.
Zwei Fliegen mit einer Klappe.
Ist das die angekündigte Cross-Promotion?
Die Frage, wer für wen Promotion mag.
Was trinken wir denn als nächstes hier?
Das mit dem ich habe hier, was haben wir hier stehen?
Wir haben hier stehen Radeberger Kräuterlikör. Den gibt's gleich. Die Flasche muss mal leer werden.
Das wird immer aus den Überresten gebrannt, die bei der Pfandrückgabe noch in der Flasche vom Radeberger Bier drin sind.
Mit der Pfandrückgabe hat Christopher heute Spaß gehabt, weil ich habe die Tasche gepackt, wo das Pfand, was er zurückgeben sollte und so weiter drin war.
Das ist nämlich immer samstags, das ist ernsthaft, letzte Woche war das echt gruselig. Ich cosplaye immer dann Death Stranding, weil ich dann mit vollbepackten Taschen die Treppe runtergehe und ich habe letzte Woche beim Pfand, ich habe eine Kiste Mate gekauft und beim Hochtragen den Death Stranding Soundtrack gehört und ich war mir erst...
Was, du hast Musik gehört? Ich bin erschüttert.
Wie ich schon öfters betonte, mag ich Musik, wenn ich einen Bezug aus einem anderen Medium herstellen kann. Ah. Die Ironie fiel mir dann erst im zweiten Stockwerk auf. Genau, das wollte ich nochmal anmerken, aber jetzt hast du Becky deine Geschichte erzählt.
Jedenfalls habe ich, ich habe eingepackt in die Tasche, die Christopher mitnehmen sollte, so Papier für unseren Papiercontainer und
Müll. Ich habe eingepackt in die Tasche von Christopher Papier, Müllcontainer.
Leergut und Glasflaschen für den Glascontainer und eine Sodastream-Kartusche.
Zwei.
Okay, jetzt ist Christiane dran.
Also und jedenfalls ich wollte ihm halt die leere einpacken, aber ich habe scheinbar auch die volle mit eingepackt. Und dann hat er versucht, die volle Kartusche bei der Rückgabe zurückzugeben. Und charmant gelöst, aber.
Durch meinen neuen Beruf bin ich auf einmal sehr extrovertiert geworden. Ist mir auch selber peinlich. Aber ich habe dann sehr freundlich, aber bestimmt gefragt, ob ich einen dieser gekauft Aufkleber bekommen könnte. Was ich mir natürlich vor Jahren
nicht gedacht hätte. Christopher hat jetzt auf einer einzelnen Spur, wie ich hier Eiswürfel ins Glas klirren lasse und mein Getränk zubereite.
Das werde ich dann vorher isolieren und ganz laut drehen. Und leise im Hintergrund.
Jetzt macht er gar nichts mehr.
Okay. Wird jetzt immer noch rumgeräumt.
Da ist er wieder.
Da ist er.
Da ist er.
Und wir sind wieder da.
Yay.
Wir trinken jetzt hier Original Radeberger seit 1877 Kräuterlikör. Ich glaube, die Flasche ist schon mit uns in diese Wohnung eingezogen und muss jetzt dringend mal leer werden.
Sonst verdunstet das nämlich.
Also ich sage ja immer, jeder Schnaps hat seine Zeit. So, auf keinen Fall irgendwas wegkippen oder so, ne? Weil ich hatte zum Beispiel dieses super ekelhaft selbstgebrannte Rhabarberzeug von der Tante von irgendjemandem, das dann so, wisst ihr, bei der dritten Party immer rumgewandert, irgendwo bei mir stehen geblieben ist. Und selbst das steht da und ich weiß, irgendwann kommt der Tag. Und eines Morgens wache ich auf und mein damaliger Mitwohner und sein bester Kumpel, der sich gerade getrennt hat, haben irgendwie bis 4 Uhr morgens da gesessen und sich so diese ganze Flasche weggehauen. Wisst ihr, irgendwie, jeder Schnaps hat seinen Moment. Und ich glaube, es ist auch mit dem Zeug. Und vielleicht ist heute einfach der Tag. Also man muss ja gar nicht denken, was bleibt übrig, sondern ist heute der Tag für dieses magische Getränk?
Heute ist der Tag.
Heute ist der
heute
Tag.
Heute ist der Tag, oder?
Und Erik, was gibt es jetzt bei dir?
Also bei mir gibt es Gin Tonic mit dem Thomas Henry Tonic und
Indian Tonic oder Dry Tonic?
Das normale Tonic.
Okay.
Also
Christopher hat das auch erst vor 2 Wochen gelernt, das ist da ein Unterschied.
Ich habe auch erst gar nicht das Falsche gekauft.
Das ist so eine Flasche mit so einem schwarz-gelben Label. Ich hatte auch schon mal das Spicy Ginger von Thomas Henry, das finde ich aber ein bisschen spezieller. Und da bin ich nicht immer so für in Stimmung irgendwie, weil das ist halt so süß und hat so einen scharfen Abgang, weil es ist halt spicy und so. Und
wir haben das oft, aber es ist problematisch, wenn es scharfes Essen dazu gibt. So, und das mischst du mit was, Erik?
Und als Gin habe ich glaube, der heißt Bombay Sapphire, der London Dry Gin, also der in der blauen Flasche.
Na denn.
Vom Rewe.
Und Eis, viel Eis haben wir gehört.
Ja, ich habe auch Eis reingetan, natürlich.
Ist eigentlich die Flasche blau oder ist das Zeug blau?
Die Flasche ist blau.
Die Flasche ist blau.
Ich war sehr enttäuscht, als ich das erste Mal.
Schade.
Wie alt warst du?
Da bin ich jetzt auch enttäuscht.
25. Glaub, das war
Moment, da waren wir schon zusammen.
Ja, genau. Ich trinke ja auch erst Alkohol, seit wir uns kennen.
Also ich meine, ich habe ja zum Beispiel auch diese Phase übersprungen, wo man so irgendwie in so Hütten nahe dem Wald im Dorf zusammensitzt, irgendwie Feigling und so. Also diese ganzen Bären.
Das ist meine Jugend.
Das ist jetzt gerade, das entdecke ich ja erst. Deswegen bringe ich auch immer so gerne so Pushkin-Waldbeere mit oder so einen Scheiß. Ich weißt du, ich habe ja auch ein Herz fürs.
Bären sind saurer Apfel, ist natürlich der Klassiker.
Ja, ich verstehe den Reiz. Ich verstehe den Reiz. Ja.
Und Waldi, diesen Waldmeister.
Leute, Flim. Das ist das Schlimmste, die eine schlimme Sache, die mich hier so stört. Also ich krieg hier in Bayern sogar Kölsch, ja. Aber ein Flim ist nicht zu machen.
Also in Norddeutschland hättest du damit keine Probleme. Da auf jeder Familienfeier gibt es 2 Sorten Schnaps, nämlich roten und grünen. Der rote ist halt so ein saure Kirsche oder sowas und der grüne ist ein Waldi. Also Waldmeister, für alle, die das jetzt noch nicht verstanden haben, weil es in ihrer Jugend nicht vorkam.
Ich hatte dann passend zu Karneval hier das Flim Trio mir bestellt von so einem Shop, der sich auch nur auf den Import dieses Kram spezialisiert hat. Und die hatten, genau, da waren 3 große Flaschen drin, natürlich der grüne Waldmeister Flim, dann das Bärbelchen, das ist so Maracuja, ist eigentlich Fanta, super lecker, bestes Zeug überhaupt, ich liebe Bärbelchen. Und das dritte kann ich noch nicht, das war Glitterpizza. Das war auch so ein Johannisbeerzeug, dunkelrot, aber mit so, ne, so fädenziehendem Glitzerzeug drin, so wie diese
Berliner Luft, wollte ich
genau sagen. Genau, da musste ich, ja, das war, also so ein bisschen, ich hab damals auch den Whisky gekauft, bei dem in jeder Flasche ein Seegras schimmt und auch da war ich entsetzt, dass der geschmacklich von minderer Qualität ist. Und hier war es so ähnlich, also ich weiß nicht, also der Glitterpizza, der gibt's mir nicht, ne?
Aber ich glaube,
bei dem Grünen muss man auch aufpassen, weil das kann nämlich auch sein, dass das Magenbitter ist. Und wenn man dann irgendwie Waldmeister
macht,
dann hat man plötzlich Magenbitter im Mund.
Magenbitter. Oh.
Das mag ich ja ganz gerne so nach dem Essen. So.
Nee, dann ein Aquavit.
Ich trinke echt, mit meiner China-Restaurant-Gruppe trinken wir auch immer dann diesen ganz schlimmen oder ganz starken chinesischen Bambus-Schnaps. Und es gibt auch einen Schnaps, der anscheinend bei der chinesischen Jugend extrem beliebt ist, von dem nachgesagt wird, dass er einen 100-jährig macht. Deswegen heißt er bei uns auch nur der 100-Jahre-Schnaps. Und der hat auch so eine bräunliche bräunliche Färbung. Bernstein würde man unter den Sommeliers sagen. Und das habe ich wirklich gerne. Also so etwas, was wirklich nach dem Essen so nochmal die Kehle frei brennt. Und auch so ein Magenbitter trinke ich mit deiner Mutter, wenn wir dann bei
dir. Da trinkst du kein Magenbitter, da trinkst du einen Brand. Magenbitter ist was anderes, Christoph.
Nee,
Magenbitter schmeckt wie Medizin,
ganz bitter. Das hatten wir auch schon mal.
Also ich fand auch Hustensaft früher immer geil.
Ich trinke ja sehr viel mit deiner Mutter. Da bist du auch oft gar nicht dabei.
Auch heute schon. Ich muss kurz noch eine Geschichte von meinem Ex-Chef einstreuen, den er auch schon aus zahlreichen Anekdoten kennt. Wir waren mal bei dem zu Hause zu Gast, interessante Wohnung auch, aber andere Geschichte. Der hat diese Zapfanlage im Flur, fantastisch. Und so eine Fliesentheke, irgendwie großartig. Jedenfalls, der meinte, er hätte dann, wir haben irgendwie Filmabend oder so, wir saßen irgendwie zusammen, er meinte, er hätte ein paar Snacks für uns vorbereitet. Irgendwie kleines Abendessen, ihr wisst schon. Und was steht da? Saure Gurken, gepellte Eier, Maiskolben, Senf und Fernet Branca.
Die Maiskolben waren gekocht oder waren das solche aus dem Glas, die eingelegt waren?
Das waren diese kleinen aus dem Glas. Es war alles eingelegt.
Die quasi. Cornichons.
Und genau, gab es einen besonderen Ritus, wie man das gemeinsam, also musste man den Fernet Branca mit gekochtem, sauer eingelegten Gemüse konsumieren?
Da läufst du ja bei mir offene Türen ein, ne? Weil ich habe ja im Roten Platz meiner Stamm- und Lieblingskneipe, habe ich ja kennengelernt, wie man richtig einen Wodka genießt. Nämlich entweder mit Trockenfisch natürlich oder mit der Gurke dazu. Und das war ein Augenöffner für mich, weil das ist so ein bisschen so ein Trickshot, wie ein Tequila eigentlich. Weil der Wodka an sich, ein guter Wodka, der schmeckt ja gar nicht selbst. Der schmeckt nur nach Alkohol und ist irgendwie Geschmacksverstärker. Das heißt, wenn du es richtig timest und halt vorher und hinterher in die Gurke oder in den Fisch beißt, dann hast du nur den Geschmack davon, aber viel intensiver. Das ist fantastisch.
Ja, das ist in der sowjetisch oder russischen Kultur Standard. Das ist ja,
man darf nie nur essen oder trinken, ne?
Ja, man darf nie nur trinken. Deswegen ist ja da genau dieses Einlegen und Einwecken und so ganz groß, weil mein russischer Lieblingsfilm Kleine Vera, über den ich auch meine Bachelorarbeit geschrieben habe, besteht zu 80% nur daraus, dass entweder die Mutter mit Einlegen von irgendwelchen Gemüsen beschäftigt ist oder der Vater, der es quasi beim Wodka-Trinken wieder rausholt, und die ganze Ehedynamik oder Beziehungsdynamik dieser zwei Menschen besteht auch nur aus diesem Vorgang, dass die eine einkocht und der andere das wieder rausholt beim Trinken.
Und bei euch machst du beides, das ist ja fantastisch.
Es macht genau mich fertig, dass wir gerade über einen Mann reden, der beim Trinken etwas rausholt. Irgendwie habe ich da andere Bilder im Kopf, die Gurken auch jetzt nicht so unähnlich sind.
Habt ihr eigentlich
man könnte
so
auf jeden Fall sagen, ja? Man könnte auf jeden Fall sagen, Wodka plus etwas Eingelegtes ist wie High Five mit Festhalten.
Oh, weißt du, dieser Typ, ich weiß nicht, das war auch, ne? Also, wir nennen ihn Heiko, weil ich nicht weiß, wie er wirklich heißt. Aber es gab diesen Kerl, der war auch immer im Roten Platz einfach. Und weil ich auch gerade, da habe ich, also in der Zeit, wo ich meine Masterarbeit geschrieben habe und sonst wenig gearbeitet und vorhatte irgendwie, war ich ganz, ganz häufig halt werktags abends auch dann noch im Roten Platz, paar Wodka und dann nach Hause so. Und da war halt immer dieser Typ, deswegen kenne ich den irgendwie. Und man grüßt sich, man unterhält sich an der Bar, ich weiß aber nicht, wie der heißt. Das war aber, also so ein bisschen unangenehm war der, ne? Und da waren wir, also. Weil, also Christian, du hattest, also es waren, also vielleicht hatte jemand von uns schon gewissermaßen einen Kater, und das hat sich irgendwie alles um einen Tag verschoben, sodass wir nicht mehr am Samstagabend wie geplant im Roten Platz aufschlagen konnten, sondern an es war ein Feiertag nachmittags oder so, kamen wir dann da vorbei und saßen dann draußen davor, und es gab halt keine anderen Gäste, die dann auch an diesen Tischchen saßen, bis auf diesen Heiko. Und wir saßen dann, es war von außen auch eindeutig als privates Gespräch zu erkennen, das wir geführt haben. Es ging auch irgendwie gerade, also ne, es ging auch offensichtlich, also wir sprachen gerade zum Beispiel über
Limoncello.
Über Limoncello. Es war ein privates Gespräch einfach. Und der Typ hört das offenbar und setzt sich von allen Tischen, an die er sich setzen kann, alleine mit seinem Cocktail oder seinem Bierchen, setzt sich halt dazu und nickt uns so zu, sitzt halt die ganze Zeit unterm Tisch, während wir so über möglicherweise problematische Elternhäuser reden, und guckt, lässt immer so einen Blick schweifen, guckt er immer so zu uns, nickt so ein bisschen. Mhm. Das ist nicht ganz leicht unbefühlt, immer wenn man da gerade kurz nichts sagt, sagt er sowas wie, die Nüsse sind jetzt auch gratis. Ne? Und
ja, das hat er mir gesagt. Aber es war noch besser, als es noch Nüsse waren. Es waren ja dann nur noch Mais-Cracker.
Stimmt, ja. Und das ist derselbe Typ, der einem dann auch so, ne, High Five mit Festhalten gibt und dann noch so angrinst dabei.
Wie funktioniert denn High Five mit Festhalten? Wo hält man sich
denn fest? An der Hand. Man macht
an der Hand. High Five. Und dann ist es wie so ein Handschüttler.
Aber das ist doch falsch. Ein Handschüttler,
da machst du die Augen. Ja, eben. Christopher. Also er macht dann auch so die Augen so halb zu zugekniffen und nickt einem noch so tausendmal zu und schüttelt dann so quasi in der Luft die Hand. Und man kommt dann nicht raus. Und das ist auch der Typ, der dir so aus Spaß ein Bein stellt und es da aber kurz vorher wegzieht, nachdem du aber schon gestolpert bist.
Oh, so. Oh nee, oh, Becky, hör auf, die macht das
grad. Muss die Folge jetzt zu Ende machen,
während seine
Hand halte und schüttle.
Oh, das geht auf die Gelenke.
Er hat sich rausgewunden, für alle, die es nicht sehen können. Schade.
Dieser Typ war dann neben uns der einzige Gast im Roten Platz und hat immer so ein bisschen, also hat die Gesprächsdynamik auch gewissermaßen verändert.
Aber die Nüsse waren gratis, ne?
Die Nüsse waren gratis, ja.
Oh, das ist so richtig unangenehm. Also, ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt quasi remote für diese Situation entschuldigen bei euch. So fremdschämt tue ich mich gerade. Die Nüsse sind gratis. Und High Five mit Festhalten, das macht mich fertig. Das ist richtig, oh, das tut mir in der Seele weh.
Mich macht ein bisschen fertig, dass du noch nie in deinem Leben davon gehört hast bis heute Abend, aber okay.
Ich glaube, ich fände das genauso schlimm wie diese komische, ich nenne es mal Fake-Out-Umarmung mit Hände schütteln und so komisch auf die Schulter klopfen.
Klassischer Männer-Move. Oh, klassischer Männer-Move.
Oder beim Umarmen so volle Pulle hinten so aufs Schulterblatt klopfen, weil wenn man sich schon umarmt, muss man wenigstens stark sein.
Nein, wisst ihr, wie die Umarmung eingeleitet wird? Man schlägt quasi so ein, so Handschlag, aber so 90 Grad, vor der Brust, und dann zieht man sich so gegenseitig ran und klatscht einmal so mit dem Oberkörper aneinander.
Und dann macht man dazu.
Genau, macht
Aber ganz ehrlich, das wäre mir immer noch lieber als diese angedeuteten Umarmungen. Das machen immer ganz, also meiner Erfahrung nach, ganz dünne kleine Frauen. Die umarmen dich, aber es bleibt immer noch eine gewisse Distanz und du hast das Gefühl, habe ich jetzt wirklich was im Arm oder was ist das hier? Das finde ich ganz, ganz unangenehm.
Ich bin auch Team, entweder richtig umarmen oder halt nicht. Aber also man muss ja auch nicht jeden in der Runde umarmen.
Genau, ich bin
Team vorher fragen.
Ja, ich bin auch Konsens. Dafür. Ich bin so froh, dass Corona quasi Schluss gemacht hat mit zwingender Körperberührung bei der Begrüßung. Das ist nämlich für mich immer eine ganz anstrengende Situation, weil ich nie weiß, was erwartet die Person, wie ich jetzt quasi mit ihr körperlich interagiere. Weil da gibt es ja alles vom Handschlag bis, wie ich ja gerade gelernt habe, High Five mit Festhalten.
Entschuldigung. High Five mit Festhalten ist das Schlimmste.
Der Folgentitel ist klar.
High Five mit Festhalten.
Und das ist so, dass man jetzt einfach quasi sagt, guten Tag oder Hallo oder was geht, ohne sich zu berühren zu müssen, und es ist für beide in Ordnung, weil man weiß, Virus und so.
Auch nicht dieser Ellenbogenstupser?
Das finde ich einfach schön, einfach nicht berühren. So, wenn nicht klar ist, welcher Körperkontakt erwartet wird, dann einfach gar keiner. Ich finde Berührung erst ab dem zweiten Date.
Ja.
Auch wenn du einen Springsteen-Song im Kinderprofil hast?
Nee, dann sofort umarmen und High Five mit Festhalten.
Leider wurde durch dieses Gespräch jetzt gerade in meinem Kopf ein Gedanke,
stimmt, wir haben uns schon seit dem ersten Date.
Nein, ich meine mehr so dieses ganze komische Begrüßungsding. Ich war heute auf dem Wochenmarkt, ich gehe jeden Samstag auf den Wochenmarkt.
Um den frischen Energy Drink von dem Stadion zu kaufen.
Heute ging es unter anderem darum.
Von lokalen Bauern.
Achtung an alle VeganerInnen und VegetarierInnen, es wird gleich um Fleischprodukte gehen. Ich ging zum FleischerInnenwagen, um Seidewürstle zu kaufen, weil es heute bei uns Spätzle mit Linsen und Seidewürstle gab.
Nee, die Reihenfolge ist komplett falsch.
Linsen mit Spätzle und Seidewürstle gab. Genau. Und
Seidewürstle.
Also Wiener. Und jedenfalls kam dann nach mir ein älterer Herr, ich würde mal sagen, so Typ pensionierter Studienrat, und beschwerte sich so halb ironisch bei der Verkäuferin, dass seine Thüringer Blutwurst gar nicht mehr da ist, weil die isst er ja immer so gern und sie hat ihm kein Stück aufgehoben. Er nimmt dann noch das Stück von der dünnen, was noch da ist, und erzählte ihr dann Blutwurst, weil Blut ist ein ganz besonderer Saft. Wissen Sie, ich mag Blut. Blut ist ein ganz besonderer Saft, wie bei Gründgens Faust. Ja. Und dann bin ich schon gegangen, weil ich das so schlimm fand. Und dann habe ich ihn aber später auf dem Markt nochmal wieder getroffen, wie er einen anderen Mann, der augenscheinlich überrumpelt war, dem gab er die Hand zur Begrüßung und fragte ihn, wie ihm denn die Blutwurst-Empfehlung von der letzten Woche geschmeckt hätte.
Ich würde sagen, es war ein Blutwurst-Influencer.
Blut ist ja ein ganz besonderer Saft.
Blut ist ja ganz besonderer. Das hat mich fertig gemacht heute auf dem Markt. Wichtig, dass ich den dann auch nochmal wieder treffe. Dass er den anderen Leuten
Blutwurst-Empfehlung mit anfassen. Mit Festhalten.
Aber er nimmt lieber die Thüringer Geräucherte als diese dünne.
Pass auf, also ich habe heute, also ihr werdet gleich die Verbindung erkennen. Ich habe heute veganes Cordon Bleu gemacht. Fantastisch. Also ich taste mich ja da gerade erst vor. Natürlich, ich habe jetzt ein vernünftiges Einkommen, weshalb ich mir auch vegane Produkte leisten kann. Also es ist wirklich seltsam. So.
Finde ich ja spannend, weil veganes Cordon Bleu, da müssen ja beide Teile ersetzt werden.
Neulich auch veganen Fleischkäse gehabt, vegane Fleischwurst. Weißt du, ich meine, die Sachen heißen schon wie ein Kompositum aus zwei sehr nicht veganen Sachen, aber man will, ich verstehe das, man will das Gefühl. So, ich meine, es gibt echt tolle Sachen.
The Mouth.
So, egal, ich hatte, Ich hatte also dieses, ihr kennt das auch, es gibt dann so diese fancy Abteilung am Supermarkt mit so den geilen Ersatzprodukten, so Just irgendwas und geile Nuggets und dies und das und Leberwurst und Teewurst, aber aus Pilzen, so, ihr wisst schon. Da gibt's eine Menge und zu
veganes Hack.
Das ist alles scheiße.
Teewurst auf
genau, Tee. Veganes Hack. Ich mache schon lange Hacklasagne mit Quorn, das merkt kein Mensch. Jedenfalls, das Ganze ist wahnsinnig teuer und jetzt kommt's in sehr kleinen Packungen. Warum denken die Leute, dass Veganer nichts essen? Was soll das? Und, also fühlt euch manchmal auch einfach veralbert von Verpackungsgrößen? So zum Beispiel, guckt mal, ich weiß nicht, wieder verschließbare Chipstüten. Wisst ihr, was ich meine? Das gaukelt dir vor, dass es nicht eine Portion ist, sondern mehrere. Wozu ist das?
Ja, das hat doch Milka mit seinen Schokoladentafeln auch irgendwann gemacht, dass man die
ich hab hier grad,
wieder verschließen ja. könnte. Mit
ja,
Betonung richtig. Auf Konjunktiv.
Wo wir gerade bei wiederverschließbaren Snacks-Gelegenheiten sind. Ich muss ja die große Snackfluencerin Julia Becker hier mal ins Spiel bringen vom Drinis-Podcast, die eine sehr interessante Geschichte erzählt hat. Nämlich, und da würde ich euch gerne fragen, wie ihr dazu steht, Gummibärchen reifen lassen. Also kennt ihr das, wenn Gummibärchen ein bisschen länger offen stehen und dann die so ein bisschen verhärten außen und dann so quasi so einen Knack entwickeln? Wie findet ihr das? Findet ihr das, macht das besser oder macht das schlechter?
Schlechter, definitiv. Gummibärchen können nicht weich genug sein.
Nee, ich mag sie schon hart, aber eher kühlschrankhart. Also ich würde sie einfach in den Kühlschrank.
Aber du isst ja auch Schokolade aus dem Kühlschrank.
Ja, das korrekt. Ist völlig
indiskutabel.
Ja. Gummibärchen müssen natürlich so sein, wie wenn man die quasi ins Schwimmbad im Rucksack mit, also ins Freibad im Rucksack mitgenommen
und
hat.
Und vergessen.
Und die dann so warm und
zum Teil
zusammengeschmolzen
sind. So ein Block.
Ja, das ist perfekt, Erik.
Also,
dann ist das das perfekte
Tatsächlich liebe ich ja eher diese quasi alles, was vegane Gummibären sind. Also was nicht Gelatine hat, sondern was halt so Klebzeug ist, was an den Zähnen klebt.
Ja, was
wie diese,
diese
Gurken, kennt ihr die?
Oder
diese
die
roten,
Schlümpfe.
Gelben und grünen Gurken oder die Schlümpfe.
Ach, ganz
was ich wollte gerade sagen, die Schlümpfe sind das Schlimmste.
Oh, ich liebe es. Und die müssen auch tatsächlich weich sein, weil ich will ja den Klebeeffekt. Ich will ja nicht, dass die im Kühlschrank hart werden und
diese
dann kleben die gar nicht
mehr. Diese Schlümpfe
kriegst
du nie wieder aus dem Mund. Die kleben dir tagelang noch überall.
Ich habe das Schlümpfe. So gefeiert, als es die endlich in der Tür, also im Supermarkt zu kaufen gab und nicht mehr nur in einer bunten Tüte beim Minigolfplatz.
Und ich stehe diesem ganzen Zeug diametral gegenüber. Also ich muss sagen, ich liebe es, wenn die tatsächlich gereift sind. Und deswegen mag ich auch diese Tropical-Mischung von Haribo so gerne, weil die quasi schon vorgereift wurden. Die haben schon diese
härtere Schale. Chaotic Evil, ganz ehrlich.
Aber kennt ihr diese Tropical-Mischung?
Ja,
ja klar. Tropi-Frutti.
Hat Thomas Gottschalk früher Werbung für gemacht.
Thomas Gottschalk hat dafür komplett Haribo-Werbung gemacht.
Ja, aber die Tropi-Frutti-Werbung, wie oft er dieses Wort Tropi-Frutti einfach gesagt hat. In meinem Kopf sagt dieses Wort immer Thomas Gottschalk.
Ja. Kennt ihr die drei Musketiere-Serie mit Thomas Gottschalk und David Hasselhoff?
Nicht, bis ich vor ein paar Tagen deinen Thread auf Twitter dazu sah.
Ich würde auch gerne noch auf die Frage antworten, nach dem Gummibärchen. Und so antworten, wie ich immer auf Fragen antworte. Ich habe keine Meinung dazu, aber eine Anekdote, die sich marginal darauf bezieht.
It's more common than a question, ne?
Ich meine, aber mit anfassen. Also ich musste gerade
Fragerunde mit festhalten.
Anfassen, immer anfassen. Festhalten ist nicht so schlimm.
Also mir kam gerade wieder ein Erlebnis in den Kopf, das ich lange nicht gedacht habe, aus gutem Grund. Und zwar waren wir damals, ich glaube in der Mittelstufe, waren wir bei unserem Klassenlehrer zu Hause eingeladen. Und das war ein bisschen komischer Couch. Ich finde irgendwie ganz cool, aber also es war so eine seltsame Wohnung. Wir haben Platz genommen dort. Es gab einen Mobbing-Vorfall. Deswegen waren so alle Jungs damals. Es waren nur sehr wenige, die eben da rein involviert waren, den einen eben sehr scheiße zu behandeln. Das war auch wirklich scheiße, so im Nachhinein auf jeden Fall. Waren eben zu so einem ernsten Klärungsgespräch eingeladen bei ihm zu Hause. Und es war eh schon eine komische Atmosphäre, weil der thematische Überbau, das Thema irgendwie beschwerlich war für uns, dann wurden wir dort gebeten, also er saß auf so einem Chefsessel in so einer großen Bücherwand und wir wurden gebeten, auf so seltsamen Gummimöbeln Platz zu nehmen, wisst ihr, was ich meine? So wie, die waren also ein bisschen wie bei Sims 1, diese neonfarbenen, aufblasbaren Möbel. Ich glaube, also die waren nicht wirklich aufblasbar. Aber ihr wisst, was ich meine, es war sehr, also ein komisches Sitzgefühl einfach schon. Und der hat uns dann nämlich im Verlauf dieses Gesprächs, im Verlauf des Abends auch so Gummibärchen aus so einer Schale angeboten, die da noch standen auf dem Tisch. Und die standen offenbar schon sehr lange. Also die waren, da war auch nichts mehr mit Tropifrutti, da war nichts mehr zu. Die waren einfach, die waren über den Punkt hinweg, die grauten auch schon so nach. Die haben so, ihr wisst, was ich meine. So, also da war einfach nichts mehr zu machen. Und dann nimmt man die natürlich an, probiert einen und hat die dann so in der Hand. Und immer wenn dann quasi die Runde kam und dann machte, habe ich zumindest versucht, die so unbemerkt in meiner Hosentasche verschwinden zu lassen.
Oh nee.
Und und da kamen aber diese beiden Hunde mit den lateinischen Namen, kriegten das irgendwie spitz und wollten dann nicht nur erst immer an unsere Finger halt ran und kamen dann so irgendwie an meine Hose und waren immer an dieser Hosentasche und ich musste die immer so fernhalten. Das ist meine ganze Erinnerung, das war ganz, ganz, also für mich als verschüchterter Jugendlicher einfach ein ganz unangenehmes Erlebnis, ich weiß auch nicht.
Aber
daran denke ich bei diesen gereiften Gummibärchen.
Das kenne ich auf jeden Fall, weil ich habe ja meinen Freiwilligendienst nach dem Abi in Israel in einem Altenheim gemacht. Und wenn ich heute Leuten, die sich überlegen, ob sie das auch machen wollen, auf so Seminaren erzähle, was man so mitbringen muss, um mit alten Menschen im Altenheim zu arbeiten, dann sage ich auch immer, Dinge essen, die einem angeboten werden, weil man aus Höflichkeit nicht Nein sagen will. Und da gehören natürlich so Sachen, die schon so ein bisschen drüber sind, ganz besonders zu. Also auch so Kuchen, die schon,
oh ja,
also die dann so immer mehr werden im Mund, so trocken sind, die schon so Sandkuchen, wisst ihr?
Und auch diese Schublade, wo so Kinder Bueno von 99 drin, ja, liegt.
Und ich war dann sehr glücklich, als meine Lieblings-Omi, Frau Fabian, mit der ich immer Rummy Cup gespielt habe, zweimal pro Woche, die hatte auch so eine, ich glaube, Jan, du hast auch so eine Geschichte von einer grünen Tischdecke, die eigentlich mal eine Pokertischdecke war, die man umgedreht hat. Ja,
das ist noch heute die weihnachtliche Tischwäsche bei meiner Mutter zu Hause.
So eine hat sie auch und benutzt sie als Rummy Cup Tischdecke. Die hat auch jeden Tag verschiedenste Rummy Cup Termine im Altenheim, aber die Leute spielen ja alle zu langsam. Deshalb freut sie sich immer, dass die Freiwillige kommt und ein bisschen schneller spielt. Man hat auch keine Chance, gehört das. Also, ne? Jedenfalls, und dann war ich sehr glücklich, als Frau Fabian dann irgendwann das Gefühl hatte, Rebecca mag besonders gerne Werthers Echte, weil die waren in Papier eingewickelt. Das heißt, das waren keine Sachen, die schon wochenlang in ihrer Wohnung in irgendwelchen Ecken rumstanden, sondern konnte ich mir einfach jede Sitzung, die ich da war, ein neues Werthers Echte aus der Verpackung auswickeln. Das war dann so der Durchbruch in diese Richtung.
Ich musste gerade an die Storch Riesen denken. Der hatte mein schon oft erwähnter Schulfreund Philipp, hatte die in seinem Auto, so im Handschuhfach. Und die haben halt auch so Wind und Wetter gestrotzt. Irgendwie hatten
aber wenn die einmal angeschmolzen sind, dann sind die doch, kriegt man die dann überhaupt noch aus der Packung?
Die kriegt man eh nie aus der Packung. Das Beste war das Gegenteil. Wenn es dann halt nachts minus 10 Grad war, hat auch diese Storkriesen in einen Zustand überführt, aus dem sie nie wieder austreten konnten. Also,
da haben sich dann viele die Kronen dran abgebrochen, oder?
Exakt, das war einfach, das hast dann einem auch eine Stunde beschäftigt.
Aber klassischer Snack, Autosnack meiner Oma, vielleicht kennt ihr das auch, diese Bonbons, die in so einem weißen Pulver in einer Dose sind.
Natürlich, die gab es bei meiner Oma auch. Bonchen hießen die bei
Bonchen.
Uns.
In allen, Bonchen in allen Geschmacksrichtungen, die man auch, glaube ich, eher in der Apotheke dann gekauft hat. Und ähnlich wie bei den Keksdosen auch ganz oft zweckentfremdet wurden, sodass, wenn man mal als Kind vorne sitzen durfte und ins Handschuhfach geschaut hat, und dann eine Dose entdeckt hat und dann sehr enttäuscht gesehen hat, okay, da war nur kein Geld für einen Einkaufswagen drin.
Ja. Bei uns war das Pulmol immer.
Oh, das hatte Pulmol, mein Opa. Ja. Pulmol hatte mein Opa immer, die roten.
Ja, genau.
Ich fand ja diese Lakritz ganz geil. Die gibt es auch von Pulmol, so Salmiak, irgendwas.
Auf jeden Fall.
Die wollte ich immer, aber er hatte immer die roten.
Noch eine Geschichte zum Thema Autosnack. Es spielt wieder mein erwähnter Schwager die Rolle. Schwippschwager, Ex-Schwippschwager, wie auch immer, ihr wisst schon. Wenn der längere Autobahnfahrten hat, dann fährt er immer bei McDonald's vor und kauft sich so eine Tüte und dann sagt er so, ja, 16 Cheeseburger, 16 Chickenburger.
Oh.
Und dann sitzt halt diese Tüte so angeschnallt auf dem Beifahrersitz. Und er greift halt während der Fahrt immer rein und er mag es auch überrascht zu werden, dass er dann nicht weiß, was er bekommt. Und hat er einfach 30 1-Euro-Burger drin, isst die in zwei Bissen und schmeißt das Papier raus oder so.
Aber man kann doch nicht 30 Burger essen.
8 Stunden Autofahrt. Ich verstehe es schon. Also diese Burger sind nur Luft eigentlich. Da ist auch nichts dran. Ne?
Aber
ich find
30 auch Stück?
Über den ganzen Tag.
Ich muss gerade an, welcher Film ist das mit dieser Burger-Ess-Wettbewerbsszene?
Lassen wir Bierchen und Würstchen entscheiden. Ich weiß es nicht.
Ah, welcher war's?
Super Size Me, nein.
Nee. Ein fiktionaler. Oh, es fällt mir nicht ein. Es fällt mir nicht ein. Es gibt's doch nicht.
Wir hatten ja in der Realschule, in der 10. Klasse, als Abschlussfahrt sind wir nach Rimini gefahren.
Oh, der Klassiker.
Und da waren wir dann in Venedig und ja, wir sollten irgendwie den Weg von der einen Ende zum anderen Ende der Stadt finden, also zu einem Ziel hin, haben gar nicht die richtige Brücke gefunden, also diese große Steinbrücke, sondern sind über so eine kleine Fake-Holzbrücke gegangen, aber wir sind trotzdem irgendwie beim Ziel angekommen, also ist nicht so wichtig. Und dann war da auf diesem Platz, war da eben McDonald's und da haben wir dann in Venedig so, ja, 3 Chickenburger und 3 Cheeseburger bestellt und so. Und die waren mega ranzig, diese Chickenburger und Cheeseburger. Die Patties waren schon so halb vertrocknet und krustig. Und Brot war auch so halb vertrocknet. Und
ja, Venedig als Stadt
mega Quality of Life Burger.
Leider Venedig sehr ranzig. Venedig sollte man entweder im Fernsehen nur sehen oder aus der Luft. Alles andere macht die Illusion leider kaputt.
Stand by me! Ich meinte Stand by me mit dem Burger-Wettbewerb. Oh, den haben wir sogar bei den Klassikern der Filmgeschichte besprochen, Erik. Und dir ist es nicht eingefallen, als ich es gerade gemeint habe. Ich bin enttäuscht. Ich
hab gar nicht gehört gerade.
Ich meinte doch der Film, in dem es einen Burger-Ess-Wettbewerb gibt.
Ja. War das nicht ein Kuchen-Ess-Wettbewerb?
Ach, verdammt, es war ein Kuchen-Ess-Wettbewerb.
Kennt das? Also manchmal
das passiert da gleich. Ich bin mir nicht sicher. Entweder der eine kotzt oder der eine fällt ins Koma oder wird ohnmächtig und fällt mit dem Gesicht voller Kanne in den Torte.
Im Zweifel sowohl als auch.
Beides, das sind
ja die üblichen Erzählungsstränge
in zu solchen Reihenfolge. Wettbewerben.
Oh. Ach ja.
Ich würde ja manchmal gern zu Meckes gehen, wenn so irgendwie, ne, diese komischen Aktionswochen, Los Vojos oder so, einfach da mal reingehen und einfach den seltsamsten Namen von der Karte vorlesen, nur um es zu sagen. Hm. Was ich meine, ja, einmal, also Filet au Fisch oder so. Weißt du, ich finde die Namen so großartig.
Es hieß mal Fischmeck, da war es doch viel geiler.
Einmal bitte
einmal Los Kartoffos.
Au revoir, terrible Burger.
Ja. Avant la lettre.
Avant la lettre.
Die Avant la lettre Wochen bei McDonald's.
Die Avant la lettre.
Und dann hat man im Happy Meal so kleine Figuren von Wolfgang M. Schmidt.
Und dazu schön Solipsismus aus der Dose.
Wisst ihr, was gerade die Happy Meal Aktion bei McDonald's ist?
Pokémon, oder?
Irgendwas mit Pokémon.
Es gibt Pokémon-Boosterkarten und das weiß ich wegen, und das ist jetzt eine total wirre Tangente, wegen dem einen Let's Player, den ich immer gucke, Domtendo.
Der hat den hat noch nie jemand in diesem Podcast, der diesen Podcast hört, hat dich über Domtendo reden.
Der hat nämlich ein Video gemacht, wo er mit einem Kumpel zu McDonald's gefahren ist, so durch ein Drive-In und hat so gesagt, ja, hier fünf ich wollte gerade McKids sagen. Ich komme
Happy Meal.
Nicht auf.
Happy Meal.
Fünf Happy Meals. Dann sagt der Typ schon, fünf Happy Meals mit Pokémon Booster Karten. Und dann sagt der Typ schon, ja, nee, wir dürfen nur 3 verteilen. Mm. Und dann hat er halt gesagt, okay, 3. Dann hat er halt dem Typ das eine Happy Meal gegeben. Er hat eins gegessen. Er hat eins seiner Frau gegeben. Und dann hat er im Video schön die Booster Packs geöffnet. Und das hat er mittlerweile da noch, ich glaube, noch 3-mal gemacht und immer auf Twitch dann geöffnet, was da drin ist. Und ich will natürlich unbedingt dieses eine Pokémon in Shiny, also in
Shiny Glumanda.
Alles Glumanda. That's a weird fish.
Und hat übelst häufig Memien, also entweder Memien normal oder Memien in Holo. Und er hasst Memien. Er findet Memien irgendwie eins der blödesten Pokémon, was je erfunden wurde als Stoffer.
Es gibt überhaupt keine blöden Pokémon. Frechheit.
Pokémon mit Festhalten.
Ganz Zeit
ja,
für eine
McDonald's Geschichte. Pokémon mit Festhalten.
Bitte, Jan.
Ich musste gerade an meinen Kumpel Olli denken, den ich auch lange nicht gesehen habe. Der hat damals, also es wird sich im Nachhinein als sehr prophetisch rausstellen, aber ich erzähle erstmal die Anekdote. Und zwar kamen damals, wir kamen in Bonn, am Hauptbahnhof kamen wir in McDonald's rein und Olli so, also vielleicht war er auch schon angetrunken, vielleicht ist er einfach so, wie er immer ist, kommt so rein und sagt sowas wie, ja Mensch, haben Sie denn hier keine Currywurst? Und dann sagt er, also das ist eigentlich einer der schönsten Schlagabtäusche, die ich je gehört habe. Dann sagt der McDonald's-Angestellte, der steht, sagt, doch, ist gerade King des Monats. Und dann, das wäre auch so nachts bei Mac ist eine großartige. Punkt ist, das ist ja sehr prophetisch, weil sowohl gab es dann mal den Mac-Currywurst, als auch hat ja Mac es Burger King gekauft, oder? Also eigentlich war da schon alles drin in diesem Gespräch.
McDonald's hat Burger King gekauft?
Ja, ist das nicht dasselbe heute? Seitdem ist doch auch McDonald's erträglich.
Ich glaube nicht, da hast du dir
natürlich was eingebildet. Ich bin mir fast sicher. Seitdem gibt es doch auch das halbe Sortiment von Burger King auch bei McDonald's. Das ist seit ein paar Jahren. Doch.
Ich finde, das jetzt. Ich finde, während Christopher googelt, würde ich gerne erzählen, dass ja es an McDonald's und Burger King so spannend ist, dass sie sich auch an Landesgegebenheiten anpassen in den verschiedenen Ländern, wo sie sind. Während meines Freiwilligendienstes in Israel zum Beispiel, da gibt es halt alle Burger mit einer nicht milchigen Soße, damit man auch, wenn man koscher isst, wo man ja milchig und fleischig nicht mischen kann, sich ein Big Mac oder so bestellen kann. Stark. Dann halt ohne Käse, also es gibt keinen Käse auf Burgern bei McDonald's und eben mit einer Soße, die ohne Milch zubereitet wurde. Und es gab auch ein Mac Falafel.
Geil, Vorreiter.
Aber Falafel isst man natürlich woanders in Israel.
Natürlich. Ja, warum denn auch? Ich glaube, überall auf der Welt isst man Falafel, bitte woanders. Na egal. Also, ich bin ein großer Fan von dem YouTuber Keith Massey, PhD. Ich kenne ihn durch das Video, wo er Adele auf Latein singt. Und zwar wirklich also mit einer Leidenschaft.
Ja.
Und den habe ich dann natürlich abonniert, weil ich das irgendwie super witzig fand. Und der hat inzwischen Vollbart und Glatze und ist, wie sich rausstellt, der größte lebende, zumindest nennt er sich selbst so, der größte lebende Big Mac-Fan. Und er macht alle paar Wochen ein neues Video zum Thema Big Mac. Und er sagt auch jedes Mal, dass man sich extra Soße geben lassen muss, weil die Soße ist magisch. Und dann sagt er jedes Mal den Satz, ja, in Europa müsst ihr es gar nicht erst versuchen. Da machen die sowas nicht. Und dann zeigt er so nach oben wie so ein richtiger YouTuber und sagt, hier, ich habe ein eigenes Video dazu gemacht. hat einfach neben seinem Altsprachenkram als Lateinlehrer hat er auch so, er hat neulich sein erstes Unboxing gemacht, wo irgendeine Amazon-Bestellung von seiner Frau auspackt. Völlig irrelevant, der weiß noch nicht, was drin ist. Ansonsten macht er vor allem Videos zum Thema Big Mac auch so. Ne? Er probiert den Doppel-Big Mac, er probiert die Soße selber zu machen. Wie macht man einen Quarantäne-Big Mac? Kann man Big Mac wieder einfrieren und wieder auftauen?
Wie heißt der?
Es gibt eine ganze Keith Massey.
Also K-I, Keith und dann M.
Kite? Massey.
Ganz
genau, es gibt das Adele-Video, der ist auch so leicht von unten gefilmt und singt nämlich mit größter Leidenschaft. Ich möchte irgendwas im Leben mit so großer Leidenschaft tun, wie Keith Massey Adele singt. Auf Latein, fantastisch. Und dann gibt es eben diese ganzen großartigen Big Mac-Videos. Eine ganze Playlist. Und die sind auch immer untereinander, die sind auch miteinander verlinkt, also großartig.
Also ich wusste ja einen Keith Massey, aber der ist nur Learning with Dr. Massey.
Das wird derselbe sein. Der macht sonst so Altsprachenkram.
Ah, okay. Dann werde ich.
Musst du mal bei den Playlists, nach der Big Mac-Playlist.
Der schreibt auch so Romane, glaube ich.
Keith Massey, Big Mac, suche ich jetzt bei YouTube. Ja. Ah, da. Enjoying Big Mac in Latin.
Mit anfassen.
Enjoying Big Mac mit anfassen.
Moment, ich frage mich, wie man Big Mac enjoyen soll ohne anfassen. Oder das lerne ich dann beim Knigge TikTok-Account oder wie? Ja.
Knigge ist immer generell ohne anfassen. Oh. Mit anfassen und festhalten und schlafen.
Christopher, sonst irgendwelche heißen TikTok-Trends aktuell, von denen wir berichten können, weil du ja hier der Jugendbeauftragte in der Runde bist?
Ich bin die Stimme der Jugend, genau.
Ja, du bist die Stimme der Jugend in unserer Runde.
TikTok hat sich ja bei uns ins Leben eingebrannt und es gibt eine sehr lustige, die Englisch mit sehr starkem deutschem Akzent quasi, ein Trend, den ich auf TikTok beobachte, ist quasi mit sich selber Schauspielern. Ich glaube, das nennt man Solipsismus, wo quasi man erst seine eigene Spur quasi sich selber aufnimmt und dann quasi aus dem Off noch die andere Figur mit aufnimmt. Und das macht die sehr lustig so, sie läuft dann quasi, ihr Anspielpartner, also ihre Kunstfigur heißt Franz und dann, Franz, is the nature not beautiful? Und dann sagt Franz aus dem Off, I don't think so. Und dann streitet sie sich quasi immer mit dem fiktiven Franz im Off und das ist so hervorragend getimed und auch so gut gemacht. Also ich würde wahrscheinlich behaupten, TikTok ist etwas, wo ich sehr lange noch oder für immer nur konsumieren werde, weil diese Kunst quasi mit sich selber Schauzuspielern und diese Schaustellkunst.
Schau wurde gespielert.
Diese Schaustellkunst, der Radeberger wirkt schon. Genau.
Also du meinst, das ist so oft die Art wie von diesem einen YouTuber, Film-YouTuber, der immer so diese Pitch-Meetings macht.
Ja, genau.
Super easy, barely an inconvenience.
Ja, genau. Oder auch Steuerfabi schauen wir immer sehr gerne.
Haben wir von dem nicht schon letztes Mal erzählt?
Ja, das kann sein. Ja, es hat sich jetzt auch, also so Shanty-TikTok hat sich jetzt, da hat sich jetzt nichts Neues entwickelt. Es geht jetzt langsam über die Singularität über.
Ich habe das ja über dich auch erst mitbekommen, so jemand bin nämlich ich bin nicht um der Jugendbeauftragte. Und ich habe mich total gefreut, um dann erzürnt festzustellen, dass da bei Shanty TikTok gar keine Shantys gesungen werden. Wollte das wütend ins Internet schreiben, habe gemerkt, jeder Mensch auf der Welt hat das schon mal besprochen. Und ich glaube auch die Leute, die erzählen, dass die TikTok-Shantys keine Shantys sind, sondern ne, Forecastle-Songs, Seed-Songs, was auch immer, das sind, glaube ich, dieselben Leute, die dir ungefragt immer erzählen, dass, weiß nicht, Erdbeeren eigentlich Nüsse sind oder Tomaten eigentlich Obst oder so, ne?
Ja.
Oder,
ich glaube oder auch, aber es ist ein eigenes Genre schon auf TikTok. Also nicht nur es gibt Sea Shanty TikTok und es gibt Leute, die dir erklären, dass Sea Shanty TikTok gar keine Sea Shantys hat. Das ist ein eigenes Genre.
Also ich war einfach ein bisschen enttäuscht. Aber
ich muss auch mal über die Plage von TikTok sprechen. Der Fluch, das ist quasi TikTok mit Festhalten. Das sind Family Guy Videos. Also TikTok ist durchseucht und das kann man auch nicht so wirklich wegblocken mit Kanälen, die einfach nichts anderes tun, als Clips aus Family Guy als TikTok zu verwursten. Und das ist echt furchtbar.
No.
Weil Family Guy zu 80%, also zu 50% sehr unlustig und zu 80% ziemlich problematic ist, wo man sich auch
denkt. Das macht 130% problematische Unterhaltung.
Genau. Und das kommt immer wieder und man denkt sich, wie viel Family Guy Content, und das ist auch nur Deutsch, also es ist auch immer alles auf Deutsch, nicht im englischen TikTok, das, wo ich mir überlege, also deutscher Humor hat sich seit Anfang der 2000er nicht weiterentwickelt, es gibt Stromberg-Clips, es gibt Family Guy-Clips und was anderes findet beim deutschen TikTok mehr oder weniger nicht
statt. Ein Hund? Im Büro?
Ich hatte mal eine Fußmatte, auf der das stand. ist leider kein Witz. Also deutscher Humor ist, für, also wenn du sagst, hat es nicht weiterentwickelt, dann habe ich immer 7 Zwerge 2, der Wald ist nicht genug im Kopf. So. Wisst ihr, ich meine, ist immer noch.
Habe ich ja zum Glück nie gesehen.
Das sind auch immer die gleichen Leute. Also Otto und genau. Ralf Schmitz.
Otto. Mario Barth natürlich und auch dann ist
da Martin Schneider, dabei. Leute, Schneider nicht. Arschle der war auch beim großen Backen.
Oh, ja, da war
das war jahrelang mein Lieblingswitz, als ich das noch nicht als problematisch erkannt habe. Da gibt es diese Szene, wo sie sind dann irgendwie in der echten Welt und sie holen sich irgendwie eine Wurst am Wurststand oder was auch immer das dann, ne? Also alle Leute, die so dabei sind. Und dann kennen sie das Konzept von Geld und von Bezahlen nicht. Und der Verkäufer, der auch irgendwie am Ende ist, ne, lass es Markus Maria Profitlich sein oder Majowski oder irgendjemand, so jemand.
Oh, Markus
Maria. Ja oft zu zahlen und sie sind erst so ganz begriffsstutzig und sagt zahlen und dann sagen einfach alle Zwerge ihre Lieblingszahl und du hast halt alle so Zahlen durcheinander rufen, am Ende hast du nur noch Martin Schneider 77 und das war irgendwie, also das habe ich heute noch im Kopf, ich weiß nicht genau warum, aber ich liebe das.
Ich glaube, der Würstchenbudenverkäufer, ich habe den Film natürlich auch konsumiert, das war Axel Stein.
Axel Stein natürlich.
Hier der nicht Axel der Boxer, Schröder. Sondern der
Axel Stein von Hausmeister Krause.
Genau.
Ja.
Aber es gibt auch den
Boxer. Das übrigens in Köln-Kalk gedreht wurde.
Der heißt Axel Schulz,
der Boxer. Axel Schulz.
Der war auch beim Axel großen Backen.
Ja, Axel Schulz beim großen
Axel Backen. Schulz ist beim großen Backen dafür bekannt geworden, dass er als einziger Mensch, der je beim großen Backen dabei war, seine Torte mit den Händen eingestrichen hat, statt mit einem Spaten.
Weil er meinte, das machen ja nur Hausfrauen, die Torte mit der Tülle einstreichen, wo man vielleicht auch auf die Idee kommen könnte, dass Hausfrauen ein bisschen mehr über das Tortenmachen wissen als er, als Boxer.
Aber seine Hände sind aber auch von Natur aus schon so geformt, dass ja,
das stimmt.
Am schönsten und war, als Axel Dingen Schulz den Schwan machen musste, so ein Barmteig-Schwan, in den dann in die Mitte Sahne aufgespritzt werden sollte, die er auch einfach so mit der Hand reingeklatscht hat.
Vor allen Dingen das große Promi-Backen, ja, dieses Jahr, also letzte Woche, gewinnt einfach dieser, ich sag jetzt das Wort nicht, dieser ich will jetzt gerade nicht irgendwie ein ableistisches Wort sagen.
Jürgen Typ. Milski.
Ja, dieser ganz schlimme Jürgen Milski gewinnt einfach die Bäcker der Woche-Schürze.
Ja, man muss aber dazu sagen.
Warte, Erik hat noch nicht weitergekommen. Cringe! Kannst du es noch mal kurz machen, Erik?
Aber so.
Nee.
Und mit Festhalten, bitte.
Mit Festhalten.
Cringe mit Festhalten. Ja, muss Jörg Milskis Cringe mit Festhalten.
Also ich habe es schlagen muss zwei Herzen in meiner Brust.
Um den Cringe auszuhalten.
Ja, schlag mal los.
Also einerseits freue ich mich ja, wenn ich jetzt einen Prominenten erkenne und denke, dann ist es ja, weißt du, dann ich frage mich mal, ob der Spaß von diesen Sendungen daran, ne, auch Masked Singer ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ich habe das versucht, aber ich kenne niemanden dahinter. Das heißt,
aber
ich kann
dieses
gar nicht
Jahr sind wirklich prominente Leute dabei.
So, und andererseits denke ich dann, wenn ich jemanden erkenne, also die für mich prominenteste Person, da ist dann Jürgen Milski, dann ist es vielleicht auch nicht so geil. Ne? Also vielleicht
ja,
soll ich dann
Pascal
sein lassen.
Ist noch dabei.
Aber Jan hat es doch nicht so mit Sport.
Ja,
also Sport angucken.
Der Pokal hat seine eigenen
Gesetze. Und darf man diesmal ein Morgenmagazin.
Das ist auch, das ist wie beim MCU. Bei so Promi-Shows muss man quasi die ganzen anderen Iterationen davor gesehen haben, damit man weiß,
ja,
wer das ist.
Ja, das hat leider nicht geklappt. Da bin ich auf der Strecke geblieben.
Da muss man halt Let's Dance gesehen haben, um zu wissen, dass Pascal Henz Let's Dance gewonnen hat.
Zusammen mit Ekaterina, genau. Die auch bei einem großen Backen dabei ist.
Und Massimo und hier die Dings, Rebecca Mir, die sich ja bei Let's Dance kennengelernt haben und jetzt zusammen sind. Und das ist
Rebecca
quasi,
Mir kenne ich noch aus Germany's Next Topmodel. Ne?
Ja.
Das genau. Ist, und die moderiert jetzt Red. Bei Masked Singer.
Aber jetzt kriegt sie gerade ein Kind.
Ja. Vor allen Dingen, ich muss jetzt mal kurz mein ernstes Gesicht anziehen. Oh. Ich komme da auch mal ganz nah ins Mikro ran. Denn der Masked Singer, ja,
habe ich gelernt.
Der Masked Singer und wer die Outtakes von unserer letzten Folge gehört hat, da hat ja Becky was zur Schildkröte gesagt. Und ihr könnt, Becky, wiederhol doch mal nochmal, was du zur Schildkröte gesagt hast.
Als
du spekuliert
das
hast, was
wissen.
Da kommt.
Als würde ich das noch wissen. Was habe ich denn da gesagt?
Dass du da erwartest, dass da doch bestimmt irgendwann ein Sea-Shanty kommt.
Ach so, ja, das habe ich erwartet. Stimmt,
und
weil da ja so ein Piraten
es kam einfach
kam?
Kein Sea-Shanty. Und das finde ich das maximale Versagen dieser Sendung.
Sondern es kam nur ein Forecastle-Song, das sind gar keine richtigen Shanties.
Aber er hat
übrigens
ja noch
eine
das
echte
gusseiserne
Pfanne. Okay.
Das lernt man auch auf TikTok, wie man gusseiserne Pfannen einbrät und wie man darin ein Stück Fleisch zubereitet.
Das ist dasselbe Klugscheißerwissen, nach dem niemand fragt. Deswegen komme ich gerade drauf.
Nee, ne? Ist vor allem auch das, was immer, was sich auch nie verändert. Also wenn du es einmal gesehen hast, dann weißt du, wie es geht. Da gibt es nichts nochmal zu wiederholen oder aufzuarbeiten. Den spannendsten Take, den ich jetzt da gesehen habe, wie Gordon Ramsay das gleiche Mal mit einer Aubergine gemacht hat. Gesagt hat, ich mache jetzt euch mal ein Steak.
Die Aubergine einbraten?
Ja, genau.
Das gleiche, was er mit der gusseisernen Pfanne gemacht hat, hat er jetzt mit einer Aubergine gemacht.
Nur mit ein bisschen Wasser ausgeschwenkt.
Mit anfassen.
Und festhalten. Die Aubergine muss festgehalten werden. Nee, er hatte quasi, ich mache euch hier ein Steak-Dinner, aber halt mit einer Aubergine komplett vegan. Das fand ich noch richtig spannend, aber das sind echt die schlimmsten so Kochmänner. Die gefühlt.
Und wer war das jetzt? Jürgen Milski oder wer?
Gordon Ramsay, Jürgen Milski der Kochszene. So Kochmänner, die gefühlt nur wissen, wie sie ein Stück Fleisch zubereiten. Aber ich habe noch das Gefühl, okay, du hast jetzt hier ein Stück Fleisch liegen. Und was die Beilage? Machst du dazu eine Kartoffel, ein Reis, ein Getreide? Kommt da noch was? Nein, es ist nur dieses Stück Fleisch. Das sind alles diese Jordan Peterson, die so eine karnivore Diät machen und dann einen Durchfall kriegen.
Entschuldigung, ich lache immer noch über Kochmänner. Das ist
ja, aber Kochmänner? Hauptsache Leute irgendwie in seiner Kochsendung anschreien. Your fucking buffoon oder sowas, was er da sagt.
Kurz Kochmänner. Ich weiß nicht, ob das ein Familienwort ist bei uns oder ob das im ganzen niederdeutschen Raum so ist. Aber ich kenne Männer als Synonym für Kartoffeln. Also es gibt Bratmänner, Pellmänner, also ich weiß, Salzmänner glaube ich nicht. Aber
ich kenne nur den Kochmänner.
Der Bockermann, der wie ist nochmal das 5-Mark-Stück? Der Heiermann? Nein.
Heiermann,
doch?
Ja.
Ja.
Ja, der Hund meiner Großeltern hieß Nickemann.
Also für mich ist Turbo der einzig akzeptable Hundename.
Turbo. Gobbelhof heißt der.
Gobbelhof, ja.
Goebbelshof.
Gebell.
Ich fand Jürgen es ganz Wilski? Gut, wir haben gerade die vierte Staffel Fargo geguckt, wo der Junge dann den Hund Rabbit nennt, der gerade die ganze Zeit mit jemandem unterwegs ist, der Rabbi heißt. Er hängt also quasi nur einen Tee an den Namen dran und gibt ihn dem Hund. Das fand
auch
ich auch
die,
ganz,
ganz kurz, die vierte Staffel Fargo, also wirklich ganz große Weltklasse. Ben Whishaw spielt einen jüdisch-irisch-italienischen Mafiosi, der Rabbi Milligan heißt. Das ist einfach, das ist ganz großes Kino.
Und Chris Rock kann plötzlich schauspielern.
Ja, Chris Rock.
Leute, Chris Rock kann schauspielern, wusstet ihr es?
Konnte das nicht immer?
Ich
ja,
nicht
aber
gewusst
mal so eine ernste
bisher.
Rolle. Der hat, also Chris Rock hat wirklich da diesen Mafia-Boss gespielt, besser als Al Pacino oder wie der Typ hieß. Also ganz ehrlich, mit dieser Gravitas und diesem stählernen Blick, der dir quasi in die Seele schaut und wo du sofort Ja und Amen sagen willst. Und das hätte ich von einem Comedian nicht erwartet, also von Chris Rock nicht erwartet, bevor ich diese
Da Rolle sind wir wieder bei der Abwertung, ja? Nur weil jemand lustige Sachen macht, ist er nicht gleich weniger fähig als
nee, das ist
aber
nicht,
ich finde ihn ja nicht mal lustig, während er versucht, lustig zu sein. Sonst.
Habt ihr ihn in Jumanji gesehen?
Ja. Das stimmt.
Okay, da wurden alle da an die Wand gespielt von hier, Awkwafina als Danny DeVito. Das war.
Das stimmt.
You are right. Aber ganz kurz noch zu Fargo. Wie ist denn eure Rangreihe, was die Staffeln angeht?
Also, man muss ja bei mir. Also, ich kann mein Ewan McGregor-Fangirl-Tum nicht abschalten, während ich diese Rangfolge mache. Deshalb wäre meine Rangfolge 1 und 3 relativ auf einer Ebene. Dann 4, dann 2.
Okay.
Also ich würde sagen, also wenn ich quasi die Staffel 1 aufsplitten könnte in den Teil mit Martin Freeman und den Teil mit Billy Bob Thornton, die spielen ja auch 10 gemeinsam, weil ich würde gerne das trennen.
Billy Thornbopton.
Billy Thornbopton, das ist die Wario-Version von.
Ja.
Weil ich finde ihn als diesen Mörder, diesen Serienmörder, und Auftragskiller so grandios, dass das, also seine Rolle ist Platz 1 und dann würde ich sagen, kommt Staffel 3, Staffel 2, Staffel 4 will ich jetzt noch nicht wegen dem Recency Bias einordnen und dann kommt der Rest von Staffel 1. Weil Martin Freeman hat eine Rolle und die spielt er immer wieder. Das hat er in Hobbit gemacht, in Sherlock, also er ist quasi immer eine Rolle, das ist langweilig.
Sogar bei Black Panther.
Sogar bei Black Panther kommt er anscheinend sogar wieder.
Bei Love Actually.
Ja, ganz schlimm. Aber Billy Bob Thornton ist so hervorragend und genau.
Billy Thornbopton. Entschuldigung, das habe ich jetzt für immer im Kopf.
Und genauso wie Timothy Olyphant jetzt in Staffel 4. Ich bin quasi das Umgekehrte von Chris Rock. Timothy Olyphant ist ja eher ein ernster Schauspieler, aber meine Lieblingsrolle war sein Auftritt in Santa Clarita Diet, wo er quasi einen sehr neurotischen Immobilienmakler spielt, dessen Frau zu einem Zombie wird. Also,
ich glaube aber, Erik möchte uns jetzt noch sehr widersprechen. Weil
aber
nee,
ganz,
drei
kurz,
nicht so
ganz kurz, ich möchte noch mal explizit hier Santa Clarita Diet empfehlen auf Netflix, auch wenn die Serie leider abgesetzt wurde. Ganz großes Comedy.
Das hast du ja bei den Kulturpessimisten noch nie empfohlen.
Ja, aber ich bekomme nie Feedback, dass die Leute die Serie gesehen haben. Deswegen wird es jetzt immer weiter empfohlen.
Nee, das habe ich in der Sendung, wo wir es besprochen haben, schon genug.
Aber deine Reihenfolge, wie ist deine Reihenfolge?
Ich sag nur so viel zu Staffel 3.
Und deine Reihenfolge? 1, 2, 3?
Ich kann gar keine Reihenfolge machen, so wirklich, weil ich hab nur die ungeraden Staffeln gesehen. Und da würde ich klar sagen, Staffel 1.
Stark.
Nix, Staffel 3.
Und wie ist denn deine Reihenfolge, Christiane?
Ich würde sagen 1, 3, 2. 4 habe ich noch nicht gesehen.
1, 3, 2.
Ja, wie ich.
Ja.
Ich kenne nur die erste Staffel. Und die würde ich vorsichtig auf Rang 2 setzen, weil die also mittel war.
Ja, wie gesagt, Bolly Bob Thornton ist.
Billy Thornbopton.
Bolly Bib finde ich aber auch.
Baby Bob Thornton.
Metall Bob Thornton.
Das wäre.
Skelett
spontaner Gedanke, der mir gerade noch kam. Also
Funky Bob Thornton.
Wenn es irgendwann mal doch noch einen Simpsons Live-Action-Movie geben sollte, dann Bob Billy Thornton als Tingeltangel Bob, bitte.
Oh Gott.
Tingeltangel Thornton.
Ja.
Tingle Thornton Bobton, ja.
Das ist, wo war das? Wo?
Der Jürgen Milski der Simpsons.
Nein!
Ach so, ja, ganz lustige Sache. Die ganze Familie von Billy Bob Thornton ist ja extrem großer Steven Universe-Fan. So groß, dass sie, glaube ich, mal sie waren eingeladen. Genau, die Geburtstagsfeier einer seiner Tochter war quasi, dass sie alle gemeinsam den Steven Universe-Film gesehen haben. Und er hat das natürlich über seine Tochter dann kennengelernt, aber er selbst ist dann mittlerweile auch sehr großer Steven Universe-Fan geworden, was für mich natürlich 10.000 Mal sympathischer macht. Das kleine Bolly Bob Thornton Fun Fact, so am Rande. Bully Mong Bob Thornton.
Die Boller hitten, die Biller hitten auf dem, ja.
Auf dem Bollerdamm.
Auf dem Mackerdamm.
Sonntags gehen die Bollerhäten auf den Mackerdamm.
Ja.
So, Leute, haben wir schon drüber gesprochen, dass. Ja?
Ich hätte einen Vorschlag, ich muss gerade mal kurz pinkeln und wollen wir danach vielleicht ein bisschen Treppe des Wahnsinns spielen?
Das heißt jetzt anders, aber können wir vielleicht versuchen.
Die Diskussion können wir auch dann aufmachen, aber ich sag mal, wir haben ein bisschen Promomaterial mitgebracht.
Ja. Treppe mit Festhalten, würde ich sagen.
Ja, ja, Erik, dann auf. Ich hole uns auch nochmal was zu trinken.
Rennen!
Diesmal mute ich mich.
Ja, such du aus. Du bist mein Alkoholschärper.
Ich werde jetzt mal hier, also, was soll denn? Ich habe ja jetzt auch den Almdudler wieder für mich entdeckt. Diesmal zuckerfrei, extra für Christian, der gerade gar nicht zuhört.
Ich finde ja, es gab bei einem Podcast mal eine sehr schöne Diskussion darüber, was die Vorzüge von Pepsi Light sind. Dass es nämlich gar nicht so um das Fehlen des Zuckers geht, sondern um die um den Geschmack, der dann quasi nicht so auf der Zunge kleben bleibt, sondern einen harten Cut hat. Und das finde ich sehr spannend, das habe ich dann beobachtet und das ist wirklich, dass quasi Light Cola oder Light Pepsi einen viel klareren Abschluss im Nachgang hat. Und das gefällt mir sehr. Weißt du, was ich meine, Jan?
Ja, voll. Bei der Cola Light sehe ich es nicht, aber die Cola Zero, das ist auch die einzige, die ich blind erkennen würde von den anderen, glaube ich. Also so. Das habe ich eher bei der dann.
Und gleich sagen, wir haben jetzt nämlich hier ein Familienerbstück aufgemacht oder leer gemacht.
Nee, leer ist es noch nicht.
Ah, okay.
Wir trinken jetzt die letzte Flasche von Theos Zwetschgenschnäpsel aus dem Jahr 2019. Das ist Christophers verstorbener Opa. Also nicht der Zwetschgenschnäpsel, sondern Theo.
Der letzte Wunsch meines Großvaters war, dass er zu einem Zwetschgenschnäpsel verbrannt wird.
Der bei der Outtake-Show konsumiert wird.
Ja, Beerdigung mit Festhalten.
Oh Gott.
So, ich trinke jetzt endlich mal mein Limoncello.
Sehr gut.
So. Ich habe gerade noch.
Simon Lello.
Christopher lallt schon.
Ich betrinke mich ja nur in Podcasts.
Okay, also ich habe eine Idee. Ich höre ja immer Fake Talk as We Friends und ich finde es da eigentlich immer ganz lustig mit diesen Werbejingles dazwischen und dann dieses Enter Back. Und da würde ich jetzt kurz einen Werbejingle improvisieren und dann können wir weitermachen. Okay.
Okay, der improvisierte Werbejingle.
Mit Fest.
Kennen Sie das auch? Sie schauen in Ihren Podcatcher und haben nichts zu hören, alle Folgen schon weggehört oder das, was noch da ist, interessiert Sie nicht, ist auf der langen Bank, da kann Ihnen geholfen werden. Hören Sie Audiophil, da bekommen Sie ganz viele Tipps, heiße Ideen für Podcasts, die Sie hören möchten und vor allen Dingen die heißesten Profis, Tipps von Profis für Profis. Nur original mit Daddy, Christiane und Joscha. Und der Musik, improvisiert von Joscha. Hören Sie Audiophil auf audiophil.com.
Nein.
Nee, es ist audiophil.podigy.io, oder?
Nein, es ist hörer.podigy.io.
Auf hörer.podigy.io.
Geil, wie oft Erik heiß gesagt hat.
Heiße PodcasterInnen geben euch heiße Tipps.
Mir ist schon ganz warm geworden.
Heiße PodcasterInnen aus ihrer Nachbarschaft. Ja.
Wollen Sie festhalten.
And we're back.
Wieder da.
Ziehen und ziehen.
Großartig. Darauf ein Limoncello.
Darauf ein Zwetschgenschnäpsle.
Stößchen. Vielleicht schmelzen hier die Füße.
Chin, chin.
Limoncello, da habe ich ja auch noch was zu erzählen. Beim großen Promi-Backen wurde nämlich mittlerweile in dieser Staffel schon zweimal ein Gebäck gemacht mit Limoncello-Buttercreme.
Nee, das eine war Limoncello Curd.
Ah.
Beim Daniel, das war Limoncello Curd.
Und ist das was anderes als Buttercreme?
Ja, Curd ist so eine Art Pudding.
Das ist so wie Baby Jenny, ist das der Limoncello Curd. Hallo, guten Tag, ich bin Kurt, Limoncello Kurt.
Der Limonen-Kurt.
Ach, Tomato.
Das könnte auch ein, wie heißt der Lieblingsmusiker Jeff Bridges? Nein, Bruce Springsteen.
Billy von Bipton.
Macht der auch Musik?
Der neue Film von Bruce Springsteen. Nee, aber, sie nannten ihn Limonen-Kurt.
und eine Helm und einen Limonengurt.
Oh Gott, dieser ganze Podcast besteht nur daraus, dass ich im Hintergrund kichere, Leute. Ich hoffe, Auphonic kann das ein bisschen angenehmer zum
Hören machen. Was wir hier machen. Also, ich hoffe, ihr schneidet das ein bisschen schön zusammen. Das kann es ja kein...
Ja, ja, Christopher schneidet immer ganz ausführlich die Kultfest-Folgen.
Ja, hallo, das ist aber jetzt hier keine Kultfest-Folge. Hier gebe ich mir Mühe.
Also Leute, Partyspiele.
Jan, Christiane, ich habe gehört, ihr wollt bald einen neuen Podcast machen.
Ja, und ich habe so gehört, ihr habt total unvorbereitet und total ungeplant was mitgebracht.
Also erstmal, wo müssen wir ansetzen, um das zu erzählen?
Am Anfang.
Christiane.
Vielleicht fangt ihr bei Daniel an.
Nee, das war ja nicht der Anfang. Nee,
Daniel ist ja schon sehr weit fortgeschritten.
Okay, also im Grunde ist es ein Partyspiel, das ich immer gern mitbringe. Ihr kennt ja alle meinen liebenswerten Ex-Podcast-Partner Kamil.
Natürlich.
Ich sag mal so. Grüße. Also wir hatten vorhin die großen Worte, die vielleicht auch ne, so im antipopperanischen Sinn vor sich hergetragen werden, um wenig Inhalt darunter zu verstecken. Das möchte ich jetzt Kamil gar nicht vorwerfen. Also Kamil hat schon, der macht schon intelligente Reviews, aber er bläst es gewissermaßen sehr auf und manchmal hat man das Gefühl, er schießt auch ein bisschen übers Ziel hinaus. So ähnlich wie mein Freund, der so Whisky-Beschreibungen macht, ja, da ist dann auf einmal von der zärtlichen Auserzählung, die im Sinne der eigentümlichen Tüchtigkeit, hätte ich fast gesagt. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Also Kamels Rezensionen sind manchmal sehr ausufernd. Das macht auch Spaß. Ich liebe das Genre auch einfach total. Deshalb habe ich lange als Partyspiel Filmrezensionen von Kamil mitgebracht und habe die vorgelesen oder Teile davon vorgelesen. Und wenn der Filmname vorkam, ihn rausgepiept und stattdessen zum Beispiel Treppe gesagt. Und da mussten die Leute, die drumherum saßen, den Film erraten, um den es ging. Und damit ging es eigentlich los. Und irgendwann, ich glaube, ich habe dir das erzählt, Christiane. Und irgendwann haben wir das zusammen gespielt. Und dann fiel der Satz, ey, das sollten wir als Podcast machen. Und haben uns darauf geeinigt, dass ein bisschen, also nur Rezensionen von Kamil zu nehmen, wäre ein bisschen frech. Ich will nicht sagen, dass es erschöpflich wäre, weil er hat genug davon. Aber dann haben wir gemerkt, dass sie das auch mit beliebigen Rezensionen, gerade ne, Moviepilot, Filmstarts, deutsche Rezensionen von Filmen, die so aus der Hobbyperspektive verfasst werden, sind eh das Allerbeste. Und haben, das ist jetzt anderthalb Jahre schon her oder so, haben dieses Sendungskonzept erfunden, dass wir quasi das als Spielshow aufziehen, das so zu erraten. Und dann war ich ja jetzt kürzlich, nachdem wir das lange nicht mehr besprochen hatten, war ich kürzlich bei Daniel im Spätfilm zu Gast, der quasi genau dieses Spiel für mich vorbereitet hatte, ohne das zu wissen, um es mit mir zu spielen. Und das wird auch da gemacht.
Und jetzt werdet ihr das als Podcast rausbringen. Das ist jetzt schon der zweite Podcast, in dem ihr darüber sprecht. Das heißt, ja. Ab dem zweiten Mal ist es safe.
Am zweiten Mal darf man sich auch anfassen, ne?
Ja, es gab dann, also ich habe sowas gesagt.
Christopher
ja,
macht halt keine Kommentare mehr, in denen das Wort anfassen.
Nee, das ist jetzt bei mir geprimed.
Ich sagte sowas wie, wenn ihr wollt, dass es passiert, dann schreibt mal einen Kommentar. Es gab sehr viel positive Resonanz. Eine davon kam von Christiane. Christiane hat nämlich direkt ein fertiges Coverbild erstellt. Und jetzt sind wir gewissermaßen in dem Konzept gefangen. Und ich freue mich sehr drauf.
Und ihr habt Promomaterial mitgebracht, oder was?
Ja, ich glaube, was wir dazu sagen müssen, ist, dass wir noch nicht genau wissen, wie der Podcast heißt. Wir dachten, wir wüssten es. Aber ich weiß nicht, ob wir das Fass jetzt aufmachen müssen.
Nein, machen wir nicht. Das wird einfach gedroppt. Ihr werdet es schon mitbekommen.
Es ist irgendwas mit dem Wort Treppe, glaube ich.
Das ist ein Treppenwitz sozusagen.
Das ist ein Treppenwitz. Da bin ich ganz aus dem Treppenhäuschen.
Würdet ihr, also meine Frage ist gerade, die ich im Kopf habe, ich weiß nicht, ob ich erkennen würde, dass etwas aus meiner eigenen Review stammt,
ich wenn es darin
vorkommt. Das habe ich jetzt leider nicht vorbereitet. Jedenfalls,
ich auch.
Ihr werdet ja auch gewissermaßen dabei sein dann. Also wir haben uns überlegt, als erste Staffel gibt es so eine kleine Family and Friends Alpha. Das kann man schon mal sich, also einfach mal um das Konzept auszutesten, ein paar Folgen. Und da wir euch gut kennen, ist auch, werden wir euch leider verpflichten müssen.
Ich glaube, das könnte klappen. Also ja. Wenn mit Anfassen erlaubt ist, dann ja.
Und heute die kleine Proberunde des Partyspiels. Ich gerade hier ins Schwimmen. Christiane, erzähl doch mal. Ich habe auch nichts vorbereitet hier.
Ja, ich habe ein paar Rezensionen mitgebracht.
Geil.
Also ich auch. Vier an der Zahl. Bin ich noch
zum selben Film vier. Oder zu verschiedenen?
Nee, die sind alle zum selben Film, aber mit absteigendem Schwierigkeitsgrad. Das heißt,
das hab ich auch.
Die erste ist sehr abstrakt und dann geht es ein bisschen konkreter.
Nice. Sind auch Reviews von Personen dabei, die wir kennen?
Nein, das ist alles von MoviePilot.
Ach, schade. Okay.
Bei mir ist Daniel vom Spätfilm vertreten.
Hauen wir einfach raus, wenn wir es wissen, oder sollen wir uns einfach melden, dass wir behaupten, es
zu wissen? Nein, ihr ballert. Wer es zuerst sagt, hat gewonnen. Fertig. Nice. Ballern.
Okay, dann fange ich mal an.
Bitte.
Kurz und knapp, wenn selbst verbitterte Zyniker wie ich, welche das Topos eher in Polanskis Magnum Opus Bitter Moon realistischer verfilmt sehen, plötzlich von einer melancholischen Sehnsucht heimgesucht werden und die bittersüße, bleierne und doch zarte Schwere des Films lange nach dem Anschauen nachhallt, dann stellt dieses Werk in gewisser Hinsicht ein kleines Meisterwerk dar.
Sag nochmal, was war es für eine Schwere? Die zarte, bleierne?
Eine bittersüße, bleierne und doch zarte Schwere.
Feivel der Mauswanderer.
Nein. Das war doch jetzt eine Wolfgang im Schmidt-Rezension, oder?
Nein, das war von irgendwem von Moviepilot.
Hast du den Namen etwa nicht dazu? Och Mann.
Ich hab noch keine Ahnung, Leute.
Das könnte noch alles sein. Bei mir wird es konkret.
Ist Wolfgang eher schon die Vario-Version von Wolfgang?
Oder Olfgang?
Okay, oder ich hab, ist es, man darf keine Fragen stellen, ne? Ich vermute, es ist ein Liebesfilm, weil die Person sich ja sonst nur von so abstrakten philosophischen Filmen begeistern lässt und jetzt selber erstaunt ist darüber, dass dieser Film ihr gefällt. Deshalb würde ich sagen, es geht um einen Film aus einem Genre, das die Person sonst nicht unbedingt konsumieren würde. Also vielleicht eine Komödie oder ein Liebesfilm. Aber viel mehr kann ich noch nicht eruieren.
Handelt es sich vielleicht um eine Dramödie?
Weiß ich nicht. Polanskis Magnum Opus Bitter Moon kennt ihr also auch nicht.
Nein.
Da könntet ihr eventuell ableiten. Okay. Gut, dann kommt die nächste Rezension. Primärfazit, älter werden tut weh. Sekundärfazit, je älter man wird, desto mehr wird einem klar, dass sich nichts ändert. Das Erwachsenenleben ist eine einzige Aneinanderreihung von Erfahrungen voller schweißtreibender und kraftspieliger Gedanken und Gespräche, ein Meer aus immer gleichen zu wälzenden Diskussionen, bestimmt von der ewigen Suche nach Erfüllung, nach Bedeutung, nach einem Ankommen. Das ist frustrierend, anstrengend, bereichernd, genussvoll. Das ist Leben.
Harry Potter 7.1.
Nee, ich war gerade so eher so bei Revenge of the Sith.
Und ich war gerade noch bei Moonlight, da war ich schon bei der ersten Rezension und das mit dem Älterwerden würde auch noch zu Moonlight passen.
Ich mach mal weiter, ne?
Kannst du nicht sagen.
Da ist noch nichts dabei, was richtig ist.
Ja, wir gucken.
Nein. Nachdem ich aus Versehen den zweiten Teil zuerst gesehen hatte, war mir gleich klar, dass der erste noch folgen muss. Denn die Protagonisten versprühen einen Zauber, der einen
Before Sunrise zieht. Oder Before Sunset.
Soll ich noch zu Ende lesen?
Ja, bitte.
Zuerst fällt mir die grobe, fast deutsche Optik des Films auf. Passt sehr gut zum Handlungsort. Der Film lebt von seinen poetischen Dialogen, für die man einfach empfänglich sein muss.
Before-Trilogie. Irgendwas davon. Wenn es mit Älterwerden und so ist, wahrscheinlich Before Sunset.
Ja, also Before Sunrise wäre richtig gewesen. Sehr gut. Woran hast du das denn jetzt erkannt?
Weiß ich auch nicht. Ich glaube vor allem an Älterwerden in Kombination mit diese Dialoge und was war nochmal der Anfang von der dritten Review? Kannst du nochmal ganz den Anfang?
Nachdem ich aus Versehen den zweiten Teil zuerst...
Ja, genau, dann wusste ich schon mal, dass es irgendwie eine mindestens zweiteilige Serie ist und wir haben ja alle in der letzten Zeit entweder den Film selber nochmal geguckt oder uns damit irgendwie beschäftigt, weil es den Podcast gab, in dem es darum ging, in dem auch ein paar von uns hier beteiligt waren. Minutes Before Sunrise von Tim. Genau, dadurch bin ich drauf
gekommen. Ja, haben wir alle geguckt. Dupdi-dupdi-du.
Becky, aber top, ich merke das schon. Also,
ich möchte jetzt aber trotzdem noch die vierte hier kundtun, weil das wäre die gewesen, wo ich das schon erwartet hätte, dass ihr es auf jeden Fall wisst und die fand ich auch sehr treffend. Von der Sprache mal abgesehen. Dass Frauen häufig auf Schwachköpfe stehen, ist ja bekannt, aber um auf so einen pseudo-intellektuellen Labersack klarzukommen, muss man schon selber gewaltig einen an der Waffel haben.
Nice.
Das fühle ich.
Wo ich kann,
das ist meine Seelenrezension.
Also das könnte eine Rezension sein, die ich auf Empire Strikes Back
Die geht auf alle Filme. Das ist, Leute, das ist die Hollywood-Frage. Was will sie eigentlich von ihm? Ja. So, das lässt sich auf fast alle Filme, in denen es eine heteronormative Beziehung gibt.
Ja, mit Harry mit Sally.
Alles.
Es also ist auch ehrlich. Episode 2.
Ja.
Oh, ja.
Ja, was will sie eigentlich mit ihm?
Ja. Geil.
Ich hab gewonnen. Neuer Film? So, jetzt Becky, du kannst das. Also auch schon damals das SchauspielerInnen-Quiz. Du bist einfach sehr gut darin.
Aber es ist jetzt sehr unbefriedigend, dass wir nicht wissen, zu welchem Film das gehört. Oder geht das jetzt in eurem Podcast? Wir wissen
doch, zu welchem Film das gehört.
Ach, so alles, Sunrise. Das alles, ach so.
Ja, es wurde immer offensichtlicher
sozusagen. Ah, war nicht klar, dass es immer der gleiche Film ist.
Christoph hat schon 3 Schnaps getrunken.
Okay, ich werde euch einen einfacheren Film präsentieren. Also ich finde es, ich habe das schon mal Probe gespielt und die Person kam sehr schnell drauf. Okay. Hartmut Bastian auf Moviepilot schreibt.
Du meinst, ist Bastian schon die Vario-Version von Bastian? Von Grüße Hartmut, falls du uns hörst.
Hartwut ist die Vario-Version.
Hartmut.
Baby Hartwut. Baby Roségold Hartwut.
Metall Hartmut.
Schreibt auf Moviepilot. Pathosfreier Gut... Pathos triefender Gutmenschen-Kitsch für die Zeit nach dem Irakkrieg. Für mich ziemlich verlogenes Gutfeel-Kino.
Für die Zeit nach dem Irakkrieg.
Der Irakkrieg ist Pathos triefender
Gutmenschen-Kitsch für die Zeit nach dem Irakkrieg. Für mich leider ziemlich verlogenes Gutfeel-Kino.
Soll ich eigentlich mitraten?
Wenn du möchtest.
Klar.
Ich kann auch ein paar Tipps geben, aber noch
ich glaube nicht, dass es ein Kriegsfilm ist. Er spricht von Goodfeel-Kino, da ist es nicht Hurt Locker.
Vielleicht The Blind Side.
American Sniper? Aber
das
ist auch nicht.
Nee, aber du denkst richtig, das ist auch nicht Goodfeel.
Mit irgendwas mit jemandem, der zurückgekehrt, also so ein Veteran aus dem Irakkrieg, spielt da bestimmt eine Rolle.
Okay. Thomas2167 auf filmstarts.de. Schreibt,
Grüße.
Grüße. Tragikomödie steht hinter diesem Film. Für mich ist es ein Unterhaltungsfilm. Und was für einer. Einer der besten, wo je mit H gemacht worden ist. Von der ersten bis zur letzten Minute unterhält dieser Film. Nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise von 20 Jahre Weltgeschichte. Und das alles wahnsinnig toll erzählt. Die Geschichten, die sein Hauptdarsteller erlebt, sind manchmal sehr skurril und teils auch witzig. Es sind schon etliche Schmunzler dabei. Ebenso genial ist der Soundtrack. Hier ist wirklich alles dabei. Von Sweet Home Alabama bis CCR.
Forrest Gump.
Ja, Forrest Gump.
Der Irakkrieg. Ja, verdammt,
nicht schlecht,
Scheiße.
Nicht schlecht.
Ich hab an den anderen Irakkrieg gesagt.
Am Soundtrack erkannt?
Nee, an 20 Jahren Weltgeschichte.
Okay, 20 Jahre Weltgeschichte. Ich dachte vielleicht, hervorragend. Sehr schön. Ich hab noch mehrere hier.
Ja, es sind schon etliche Schmunzler dabei. Eigentlich
noch
ein Ausschlusskriterium, einen Film jemals zu gucken, wenn das jemand über den Film sagt.
Ich sag doch, es war sehr leicht. Hier steht noch, der kompletteste Film, der jemals gemacht wurde, fand ich auch eine schöne Rezension. Und hier, durchaus kompetent inszeniert, aber insbesondere am Anfang unglaublich frauenverachtend. Daniel vom Spätfilm.
Ach so, ich wollte gerade sagen, das trifft auch auf viele Filme zu.
Das könnte auch noch alles sein. Ich wollte aber damit nicht.
Weil auch Roadhouse könnte es auch sein.
Vor allem Forrest Gump ist doch am Ende auch frauenverachtend.
Und hier auch noch schön Mark BLN auf Moviepilot. Ich finde es immer lästig, wenn einen Fremden an der Bushaltestelle voll quatschen wollen.
Oder am roten Platz.
Und dann High Five und anfassen. Das wäre der letzte gewesen. Aber sehr gut gemacht. Also Respekt.
Ich bin schön, dass aus High Five mit Festhalten jetzt High Five mit anfassen wurde. Ich mag High Five nur ohne anfassen.
Kontaktlos.
Corona High Five.
Über NFC.
Geil.
Habt ihr sehr schön gemacht. Ich möchte übrigens anprangern, dass ihr immer noch nicht, das ist in unserem Chat irgendwie eingeschlafen, die Originalrezension von Kamil, der auch der ursprüngliche Name entstammte, gelöst habt, wenn ich das richtig sehe.
Möchtest du die nochmal vorlesen?
Ich werde sie nochmal vorlesen. Sobald ich das Bild finde, dumm die dumm.
Wir haben Zeit, alles gut. Christopher schneidet ja hinterher ganz ausgiebig, ja. Hat er ja gesagt.
Ich finde, wir können es übrigens auch mal über die Namensfrage doch unterhalten. Ich baue ja da auf Erik, ne? Also Erik ist ja auch mein Lieblingscharakter bei den Kulturpessimisten. Und das vor allem wegen des makellosen Wortwitzes. der wirklich in jeder Sendung eingeflochten wird. Das heißt, vielleicht, wenn jemand von euch einen Namensvorschlag für die Sendung hat. Da, okay, ich hab's gefunden. Ich verlese. Sicherlich könnte man anmerken, dass die im Minutentakt durch den Kinosaal hallenden Lacher einen davon abhalten könnten, die Verzweiflung und Isolation nahezubringen, die ein Mensch in dieser Situation zweifellos durchleben muss. Allerdings würde ich in dieser Hinsicht das Pferd von genau der anderen Seite aufzäumen. Gerade seine Art, mit der Situation umzugehen, macht deutlich, wie wichtig sein Humor ist, um ihm den letzten Rest von Menschlichkeit zu bewahren und ihn nicht die Treppe des Wahnsinns hinabzustoßen.
Vielleicht Castaway?
Nee, aber du denkst gut. Isolation und so weiter. Es gibt auch Lacher, offenbar.
Dann The Martian.
Tatsächlich, Christopher! Dafür hat Becky 18 Fragen und 2 Tage gebraucht.
Das liegt daran, dass ich den Film nicht gesehen habe.
Das ist tatsächlich der Marsianer. Das hat noch nie jemand so schnell gelöst.
Ja, weil The Marsianer ist einfach Castaway in Space und Matt Damon ist ja Tom Hanks vor 20 Jahren.
Ja.
Logisch.
Ich habe auch was vorbereitet. Aber ich habe so eine Rezension. Aber dafür von Personen, die wir auch kennen. Also ich habe so ein bisschen auf Letterboxd halt geguckt und so und ja, in den Rezensionen geguckt von Leuten, die wir kennen. Und okay, das erste...
Ich habe immer gerne die Nenad-Rezension, die ist dann auch mit gefälschtem Akzent vor, ne? Daran interessieren sich, das ist das Beste.
Entschuldigung. Das geht aber nicht in halben Sternen. Also ich habe versucht, das mit den halben Stern-Kriterium irgendwie zu machen. Das müsstet ihr mir mal noch erklären, wie er das macht. Also,
das gibt's gar nicht, das Kriterium. Das war nur von Daniel in dem
Das Fall. Ist von Daniel.
Okay. Also das erste ist von Mick Snyder. Er gibt 2,5 Sterne und er schreibt, gut gemacht, aber das war mir zu offensichtlich, dass der Zuschauer jetzt denken soll, soll das jetzt so sein, wie es dargestellt ist oder vielleicht doch alles wahr ist oder was ist. Ich fange nochmal an.
Ich komm auch das ist mal aber ein
klassischer Max-Snyder-Satz.
Gut gemacht, aber es war offensichtlich, dass der Zuschauer jetzt denken soll, dass es jetzt so ist, wie es dargestellt ist oder vielleicht doch alles wahr ist oder was er entdeckt hat. Nervig.
Na, das ist hier der auf der Insel. Wie heißt er denn? Von dem wir immer alle der denken, der wäre von Nolan, aber er ist von Scorsese.
Shutter Island.
Ja.
Hast du denn noch im Hinterkopf gehabt, die Rezension? Oder
nee,
was?
nee. Aber das ist der Film, der mir immer einfällt bei offenen Enden, die das eine oder das andere bedeuten könnten.
Ich dachte zuerst an diese ganzen 90er-Twist-Filme, ne? Also
Twister zum Beispiel.
Face-Off.
Genau. Nee, ihr wisst schon, Sixth Sense natürlich oder so, ne? Fight Club auch ganz prominent. Oder hier Identity oder so. Also das war so ein eigenes Genre, wo Clueless. Am Ende eine krasse Twist kam. Da musste man es nochmal komplett...
Clueless, das ist doch der Film mit Donald Faison, der immer bei Fake Doctors Real Friends angesprochen wird. Ja,
ich glaube, den hat Christopher gerade
einfach... Ich habe hier... Soll ich die zweite auch noch vorlesen?
Ist die vom gleichen Film?
Ja.
Ja.
Wir sind zu gut, Leute. Wir sind zu gut.
Die ist von Schöner Denken mit 2,5 Sterne auch. Ich hätte den Namen natürlich weggepiept. Also den.
Ja.
Du musst dann Treppe sagen statt des Namens.
Treppe malt diesen Psychothriller Schöner mit dem dicken Pinsel. Und das gilt gleichermaßen für Kameraführung, Ausstattung, Score und Dialogpathos. Das kann einem zu viel werden, muss aber nicht. Und so ist die Treppe des Wahnsinns für den einen. Ein gelungener Genrevertreter und für den anderen schwer erträgliches Psychogelaber im Pseudo-Noir-Gewand.
Aber eine schöne Rezension, die auch das offen lässt, ob sie den Film jetzt gut oder schlecht findet.
Ja. Das sind die guten Rezensionen, ja.
Die einen sehen naja, so, die anderen sehen
Sternen
so.
Sieht man ja, dass man irgendwie zwischen den Stühlen sitzt.
Zwischen den Sternen steht, ja.
Ja. Also apropos, bei uns im Podcast wird es so sein, dass ihr euch in 5 Runden dieser Art, also es wird immer eine Person von uns moderieren, die andere Person wird mit dem Gast der Gästin eben in den Wettstreit treten. Und wenn ihr alle Runden gewinnt, könnt ihr euch selber am Ende eine Bewertung von 5 Sternen und einem Herz einheimsen.
Auf einen Film unserer Wahl oder?
Nee, auf dich.
Ach so. Auf dich. Du bist dann in unserer ewigen Statistik mit 5 Sternen im Herz vermerkt.
Dann geht ihr bei TMDB rein und tragt mich dann bei.
Genau, dann tragen wir dich ein.
Nice.
Dann haben wir hinterher die Liste der besten GästInnen aller Zeiten.
Die Gästinnen jetzt bei Sat 1.
Achso, wegen was? Film. Gast.
Die besten Filme aller Zeiten war doch auch Kabel 1, oder?
Achso, ja, stimmt, Kabel 1. Ja. Und das waren komischerweise immer Obelix-Filme.
Die Best-Gast-Art.
Ja, und das Fenster zum Hof. Und Good Morning Vietnam, diese Art von Filmen, ne?
Die Schläfhardt, die Best-Gast-Art.
Ich glaube, Kabel 1 in den 2000ern hat meinen Filmgeschmack bis heute sehr geprägt, ne? Also von Bud Spencer, Ray Harryhausen, Star Trek, so, also an sich hat sich nichts getan.
Und Jumbo Schreiner.
Ist es der immer die Riesenschnitzel und so?
Ja, genau.
Ja.
Aber das ist nicht der mit den Wasserrutschen, oder?
Nee, das, aber das ist, glaube ich, ProSieben, das ist hier Galileo.
Das ist Axel Stein.
Das ist dieselbe Sendung, aber andere Moderatoren.
Aber es gab auch K1, so ein Nachmittagsmagazin von Kabel 1, wo dann ähnliche Sachen erzählt wurden. Ich glaube auch einfach die gleichen Beiträge gesendet wurden.
Sicher, das ist nicht S1 von Sat1?
Also ich kenne nur K11.
Ja, es gab K1 und K11. Das ist dann quasi die Verdoppelung.
Ich kenne nur Alarm für Cobra 11. Das wurde übrigens häufiger bei mir in der Straße gedreht. Da hingen halt immer so Zettel. Ja, heute ist wieder Drehtag. Bitte nicht nach Hause gehen, keine Ahnung.
Gab es auch so ein komisches Codewort für den Film oder haben die geschrieben Cobra 11?
Wenn ich das noch wüsste. Weil, also das, Cobra 11 und Hausmeister Krause sind die beiden großen Kalka-Produktionen offenbar.
Gab es auch mal eine Crossover-Folge?
Ich hoffe doch.
Cobra Meister Krause?
Mit Jürgen Milski.
Jürgen Milski. Da habe ich jetzt ab sofort immer Holgi im Kopf, wie er Jürgen Milski sagt.
Weil Holgi der Einsprecher war bei dieser unsäglichen, die letzte Instanz.
Ja, das ist einfach der lustigste Funfact Sendung der Geschichte, dass Holgi die Off-Stimme von der letzten Instanz ist.
Tatsächlich?
Ja, du musst dir mal das Intro anhören. Also ich habe es vor allem bei Jürgen Milski bemerkt.
Und er sagt da, er will ein Eisbär sein oder was?
Nein, das ist quasi so, wenn dann wie bei Anne Will die Gäste eingeführt werden und, dann
in der linken Ecke.
Genau, in der linken Ecke. Und das macht Möller, bei der letzten Instanz einfach Holgi. Also auch schon seit Jahren. Also die letzte Instanz läuft ja auch schon, es war ja nicht die erste Folge.
Ich glaube, noch nicht ganz ein Jahr gibt es die Sendung.
Ja, aber das ist
seit Jahren.
Das ist einfach Holgi. Das macht mich fertig.
Ja, stimmt, der ist ja auch die Kumpel mit einem Halaschka. Hatte der nicht sogar mal eine Sendung, drei Linden mit einem Halaschka? Irgendwie sowas.
Sagt mir gar nichts.
Übrigens hier, die letzte Instanz wird von der Produktionsfirma von Frank Plassberg gemacht.
Ah.
Also alles eine Soße
mit Schad,
aber für. Ja, genau, das ist ja halt.
So ist es.
Wo jemand dann mir auch meinte, naja, vor 15 Jahren, als Hart aber fair auch noch 4 Stunden ging, da war das noch eine gute Sendung. Das war für mich, erstens, dass Hart aber fair schon so lange läuft und dass es mal mehr als, also dass es mal so lang ging und auch mal besser war. Das ist, ich wünsche mir einen eigenen True Crime Podcast über den Downfall von Hart aber fair. Der heißt Fair aber hart.
Fahrt aber her.
Fahrt aber her.
Ich schenke hier mal noch eine Zwetschge ein.
Ja, mach mal.
Metall, hart aber fair.
Metallplasberg.
Ja. Für diese letzte Instanzsendung gab es natürlich auch verdienterweise eine Negativkuh der Woche. Und bei der Medienkuh habe ich dann auch erst gelernt, was das überhaupt auf sich hat mit dieser Sendung. Und dass das eigentlich ein Bühnenkabarettprogramm sein soll und eigentlich auch mehr oder weniger ja nur vor Publikum so wirklich funktioniert.
Und da haben sie sich aber
ganz schön verrannt bei der Sendung.
Ja, natürlich haben sie sich verrannt, aber aus Gründen. Also weil natürlich das nur von weißen Menschen für weiße Menschen gemacht wurde.
Und das muss wohl dann auch so laufen, dass das halt so überspitzt mäßig ist, ja, das ist die letzte Instanz, wir klären die großen Fragen endgültig und dann kriegt das Publikum halt dann am Ende auch immer diese Rot-Grün-Karten zum Abstimmen und so. Und
aber ich frage mich, wie man als Redaktion darauf kommt, Thomas Gottschalk zum Thema Rassismus einzuladen.
Das, ja, man will provozieren, Leute, das war schon Absicht. Aber
ja, nee, aber wieso Thomas Gottschalk? Thomas Gottschalk ist doch keine polarisierende Persönlichkeit. Also wenn sie da Bernd Höcke reinsetzen, meinetwegen, das ist halt, da kann ich sagen, dann gehen sie halt auf Kopf.
Ja, es geht um das Gegenteil, das ist ein Publikumsliebling. Oma mag Thomas Gottschalk, ja, die ist auf seiner Seite, natürlich. Deswegen ist wichtig, dass so ein Mann des Volkes TM sowas sagt. Wir müssen jetzt auch nicht nochmal durchkauen. Saß nicht aber in dieser furiosen Sendung auch Janine Kunze da?
Ja.
Das ist doch dann, jetzt der Bogen wieder geschlagen zu Hausmeister Krause.
Und Thomas Gottschalk ist ja noch so als Kosmopilot so verbunden bei
als
den
was?
Als Kosmopilot.
Der kennt sich aus, der hat die heißen Connections nach Hollywood
und
ist auf Du und Du mit den großen Stars der Welt. Natürlich hat der
meinen. Und er fasst ihn immer ungefragt aufs Knie, wenn er neben ihm sitzt.
Oh Gott, Cosmopilot!
Thomas Gottschalk mit anfassen.
Wetten das mit anfassen.
Also wetten das.
Ja. Wetten das mit festhalten. Aufs Knie fast mit fest.
Stell dir vor, Thomas Gottschalk sitzt neben dir, der ist einfach der Knie nicht mehr los. Das ist einfach das Schlimmste.
Du willst aufstehen und wirst du zurück.
So, Jan, willst du jetzt nochmal die Namensfindungsdiskussion anstoßen?
Damit Erik nochmal die Chance hat, jetzt den Namen zu droppen, den die eure Sendung haben wird.
Ja, wir haben ja noch keinen Namen. Also ich bin gegen alle Namen. Das ist ja auch die Geschichte des Scheiterns dieses Podcasts. Also der Arbeitstitel war immer Treppe des Wahnsinns. Wie ihr gerade gehört habt, war die Originalrezension, die das losgestoßen hat, die Treppe des Wahnsinns bei Marsianer. Und natürlich, da kam mehrfach der richtige Hinweis, das mit dem Wahnsinn ist eine Scheißsache, ne? Weil das ist schon, also das ist einfach ein fieser, belasteter Begriff, der auf jeden Fall ableistisch zu lesen ist. Das macht uns keinen Spaß. Und irgendwie kam dann die saloppe Antwort, ja, dann machen wir, oder auch von mir wahrscheinlich, machen wir Treppe des Unsinns. Und das war jetzt so der Arbeitstitel, der auch schon gewissermaßen raus und in der Welt ist. Die Treppe des Unsinns finde ich auch sehr schön. Habe dabei aber auch missachtet, dass möglicherweise auch der Unsinn auf eine andere Weise aber ebenso problematisch ist. Zumindest gab es das, also war mir nicht bekannt, aber offenbar gab es das auch mal in derselben Lesart von Sinn wie Geist, wie Zustand des Menschen. Und eben nicht nur das, was du faselst, ergibt keinen Unsinn. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Deswegen ergibt keinen Sinn. Deswegen bin ich mit dem Unsinn auch nicht mehr zufrieden, weil das vielleicht in eine ähnliche Kerbe schlägt. Und bei mir kam schon zweimal diese Kritik und ich möchte halt keinen Podcast-Name, den ich mich in jeder Folge davon distanzieren muss, dass ich den aber nicht so meine, wie die Nazis verwenden oder wer auch immer. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Deswegen finde ich den Namen wachsend unsexy und auch wenn es schon in der Welt ist und raus ist, ist es für mich nicht zu spät, den zurückzurufen. Und der Hashtag heißt ja auch nur Treppenleaks oder Treppenleak. Hauptsache das Wort Treppe ist ein Teil. Ich weiß es nicht.
Also Treppe, des oder der und dann muss noch ein knackiges Wort.
Ja, oder die
Wort
geile Bumstreppe. Oder ich weiß.
Am schönsten finde ich, dass du jetzt zweimal.
Wachsend unsexy, der Filmrezension-Podcast von Christiane und Jan.
Was, wachsend und sexy?
Nee, wachsend unsexy.
Ach, unsexy. Oh
Gott. 77. Ja, ist schon. Also, ja. Ich habe ja einfach ein Unbehagen damit. Die Treppe des Unbehagens ist das hier gerade. Also und deswegen hoffe ich ja auch auf den großen Wortspielwitz und Verstand von Erik. Ich meine, das ist der Chaudiophil-Mensch. Also.
Ja, aber dafür geht Erik auch eine Woche ins Writers Camp.
Ja.
Aber unterdrücken kann ich nicht. Nee, der Chaudiophil kam es genauso. Er war schon bei euren Verabschiedungen und mein Kopf war so ganz schnell so wie bei dieser SpongeBob-Szene, wo die SpongeBob so hin und her rennt, so der Name, wo ist der Name? Weil St. Chauli hatte ich ja schon gebracht und so. Und dann ciao, lautmalerisch. Das kam dann ganz schnell so. Ciao, lautmalerisch klingt das ja wie Audiophil. Ciao, Audiophil.
Weißt du, ich war überzeugt davon, du hast das schon zwei Wochen händereibend so vor dir hergetragen und wusstest, am Ende der Coinfest-Folge kann ich es endlich bringen. Aber es war wirklich im Moment, das ist ja der Wahre.
Ja. Sowohl das mit dem Treppenwitz, als auch das mit dem, ich bin aus dem Treppenhäuschen, stammt von meinem Freund Marius. Der es auch sofort gedroppt hat, als ich es gehört habe. Und der erinnert mich ja wieder an dich, Erik. Also manchmal verwechsel ich euch. Dann erzähle ich eine Geschichte von einem von euch und weiß nicht mehr, zu wem sie gehört. Ich glaube, der Humor ist einfach ähnlich gelagert.
Liebe Hörende der Outtake-Show, wenn ihr die Idee habt für den Titel des Podcasts.
Schreibt es auf eine Postkarte mit einem Kippenrückundschlag.
Aber warum muss es denn bei der Treppe bleiben?
Treppe mit anfassen. Ich habe mich sehr an die Treppe gewöhnt zumindest. Es muss nicht. Also, Christiane?
Ach, mir ist mittlerweile alles egal.
Auf jeden Fall darf es nicht an der Titelfindung scheitern, dass der Podcast rauskommt.
Das macht jetzt schon zwei Jahre.
Deshalb müssen wir einen Titel finden.
Also, wenn ich jetzt nochmal so einen Gedankengang
nachvollziehen
würde, wäre es natürlich gut, wenn man bei Treppe irgendwie noch eine Doppeldeutigkeit und eine Doppelinterpretation hat. Und von Titeln, die
eine Abstufung
mit Treppe haben. Zum Beispiel irgendwie was Stairway to Heaven Anleihungen direkt irgendwie aufruft.
Stairway to Heaven, Treppe zur Hölle.
Treppen, der Treppenpitch, der
Treppe der Erleuchtung.
Schwierig. Treppe des Untergangs.
Treppe der
Avant la Treppe.
Avant la Treppe. Liste bekannter Treppen. Vorhin bei Tofi und so weiter. Mein Lieblings Wikipedia-Artikel ist ja List of Individual Elephants, wo eben einzelne berühmte Elefanten verlinkt sind.
Der blaue Elefant aus der Maus. Ja.
Wahrscheinlich. So besondere Länge, besondere Gestalt. Die hat auch alle hier, Jumbo Schreiner hat die alle mal und Ralf Möller auch, haben die alle mal ausprobiert.
Treppen mit besonderer Länge.
Besondere Breite.
Treppe des Königs von Aragon.
Die längste Treppe Istriens.
Wir googeln alle nebenbei gerade, oder?
Spanische Treppe im Boden.
Ich lasse für mich googeln.
Treppe des Monats.
Du bist auch die Imperatorin.
Christiane bekommt das dann zusammengefasst auf einem PDF, damit sie das auf ihrem PDF-Reader dann markieren kann.
Habt ihr eigentlich gewusst, dass Anthony Hopkins einen Walzer geschrieben hat?
Was? Ein Walzer. Ach, ein Walzer.
Ich hab Wälzer
verstanden. Nee, ich hab Walzer verstanden. Ich hab die ganze Zeit an Wal gedacht und dachte, was Anthony ist ein Walzer? Das ist doch eine Attacke bei Pokémon.
Nee, Anthony Hopkins hat einen Walzer geschrieben und da bin ich drüber gestolpert, als ich irgendwie mal wieder auf YouTube so, man fällt ja manchmal auf YouTube in so ein Rabbit Hole rein. Und das Rabbit Hole hatte den Namen André Rieu, in das ich reingefallen bin.
Ach du, und das habe ich schon auf deinem Twitter-Account gesehen, dass du irgendeine Umfrage
hast. Hast du wieder zu Stefan André Schulz gehört? Du hörst doch eigentlich neue 20er.
Lass mich gleich noch von meiner Schlager-EP erzählen. Aber.
Und da kam dann so ein Video, and the waltz goes on. Und da erzählt dann erstmal André Rieu 5 Minuten lang, wie er dann auf den Walzer gekommen ist. Und das ist ein USA-Büro, da so ein Brief geschickt wurde und dass er ja 1000 Briefe kriegt mit Walzern, die Leute geschrieben haben. Und dann ist ihm der Name aber aufgefallen. Und dann redet er nochmal 3 Minuten um den heißen Brei, bis er dann sagt, dass es von Anthony Hopkins geschrieben wurde. Und ja, den Walzer, den fand ich ganz nett.
So. Also André Rieu hat den Walzer erfunden. Verstehe ich das richtig?
Janine Kunz hat einen Walzer für André Rieu geschrieben.
Ich bin gerade auf einer Website, die Treppen des Monats sammelt. Und die Treppe des Monats August, ich weiß nicht genau in welchem Jahr, war die.
Ist ja auch auf einem Energy Drink abgebildet.
Pass auf, war die. Mal gucken, ob ich das noch 3 Schnaps noch sagen kann. Die elegant gewendelte Wangentreppe.
Zeig mal.
Und die Review dieser Treppe ist auch ein bisschen wie diese Filmreviews, von denen wir sprechen.
Leute, wir machen das Konzept aber mit Treppen.
Heute möchten wir Ihnen eines unserer spannenden Projekte vorstellen, welches wir im Auftrag eines Privatkunden abgewickelt haben. Die elegant gewendelte Wangentreppe mit 16 Stufen fügt sich als toller Blickfang in den foyerartigen Eingangsbereich ein. Die eingeschweißten, gekanteten Tritt- und Setzstufen aus 5 mm Stahlblech und beidseitig geländerhohem Kastenwangen wurden mit einem Schutzanstrich versehen.
Die Federmuffen sind einzeln aufgehängt und kreuzweise verspannt, also besonders hüftfreundlich in Seit- und Bauchlage.
Die Materialkombination sowie der fließende Übergang zum Bodenbelag lassen diese Treppe zu einem besonders stilvollen Auftritt avancieren. So, welcher Film war das? Also ich finde, die elegant gewendelte Wangentreppe großartig. Ist jetzt mein
Original
Favorit.
Verkorkt von Pillermann und Söhne.
Das ist übrigens der Film mit Anthony Hopkins, weil der war auch mal in Köln, wo irgendwie 2 Wochen eine Straße gesperrt war, wo er für irgendeinen bekannten Film offenbar, musste er in den Stiefel in Köln einmal rein und raus gehen. Das ist irgendwie die ranzigste Kneipe Kölns. Und das Ganze spielt dann in Hamburg. Aber ich habe nie rausgefunden, welcher Film das geworden ist. Muss so 2015, 16 gewesen sein. Da war eine Woche lang die Straße gesperrt. Das muss ich doch rausfinden lassen.
Und dann durfte niemand außer Anthony Hopkins mehr in den Stiefel rein und raus
offenbar,
gehen?
Offenbar, ja. Und es ist offenbar eine winzige Szene. Ich hab den Film, ich würde den gerne mal sehen, allein für diese Szene. Ich habe mir sagen lassen, er spielt dann in Hamburg.
Ich glaube, wir haben den Sendungstitel, oder?
Wir hatten doch schon ganz...
Zwei, die elegant gewendete Wangentreppe.
Hatten wir nicht ganz am Anfang der Sendung schon mal einen Sendungstitel?
Ich finde
die dann elegant der Metall-Wangentreppe
besser.
Blutwurst-Empfehlung mit anfassen.
Wenn Christopher dann am Ende des... intensiven Schnitz, bei dem man die ganze Folge nochmal durchhört, einen Titel rausgefunden hat, dann ja.
Also es gibt ja, es ist ein ganzer Artikel, ohne einmal den Titel zu nennen des Films. Akzeptieren und weiter.
Was heißt der Film?
Ja.
Akzeptieren und weiter. Neuer Film von Anthony Hopkins.
Der Film heißt Collide.
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 Collide. Ein echter Collide.
Ich würde ja jetzt gerne zum Abschluss noch ein paar Reviews von Jan vorlesen und gucken, ob er sich selber erinnert, um was für Filme es da geht.
Die Antwort lautet jetzt schon ein.
Oder ob wir rausfinden gemeinsam, um welche Filme
es das da große geht. Wir versus Jan Filmquiz. Finden wir es zuerst raus oder findet Jan zuerst raus, welchen Film er rezensiert?
Das sind wie diese Mario Party Minispiele, wo ich dann meinen Kopf ganz groß auf Bowser und ihr macht alle Tauziehen gegen mich oder so. Ne? Das ist
Boah, du schreibst ja, immer genau. Englische Reviews, Jan.
Ich habe mal englische Reviews geschrieben, aber mein Gott. Entschuldigung. Ich habe zum Followberry, habe ich kurze Sätze auf Deutsch verfasst, die einfach von Twitter importiert sind.
Jan Linnemeier.
Zwangsdemokrat heißt er.
Die Leiden des jungen Linnemeier, ne? Ja, noch nicht PhD.
Oh, schön, sehr schöner Anfang. Also ich kann leider nicht die ganze vorlesen, aber der erste Satz ist traumhaft. Mhm. Dieser Film liegt ungefähr so schwer im Magen wie 30 Dosen Ananas.
Okay, das weiß ich. Ich erinnere mich auch an den Filmabend, der war ganz charmant. Von dem gibt es irgendwo noch Fotos, oh Gott.
Der zweite Satz
das müsst
ist,
ihr raten.
Erzähl.
Der zweite Satz ist, immerhin habe ich gelernt, dass krankhafte Stalker auch in Hongkong als romantisch gelten.
Das war ein fieser Film, meine Güte.
1,5 Sterne. Chungking Express.
Das ist schon wieder einer von Kamels Lieblingsfilmen. Der war wirklich, der war das Gegenteil von romantisch. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Es war eigentlich, als wird so ein bisschen rumgestalkt und dann schiebt sich dieser Typ 30 Dosen Ananas rein. Das ist dann ganz, ich weiß auch nicht. Schwieriger Film.
Oh, ich habe noch eine schöne. Ah, ich weiß nicht, ob die anderen den Film kennen, aber die Review ist wirklich sehr schön, Jan.
Danke.
A list of things more important than your wife and kids. Concrete. A woman you once slept with. Concrete. Taking revenge on your dead father. Concrete. Concrete.
Das ist tatsächlich der Film.
Welcher ist es, Jan?
Das ist Lock, ne? Der Film, der komplett im Auto spielt. Ich glaube, auch eine Autowerbung ist. Tom Hardy spielt ja richtig auf, ne? Also der, das ist ja ein... Nein, ihr wisst schon, er telefoniert halt und er ist so ein Geschäftstyp und irgendwie, also es geht darum, dass er, ich glaube, seine Firma soll irgendein Fundament für irgendein wichtiges Haus gerade verlegen. Das ist irgendwie, es gibt diese persönlichen Struggle, die vielleicht auch wirklich interessant sind und er redet mit seiner Familie, aber zwischendurch immer, ja, und da muss die Baufirma dahin, da müssen Dixi-Klos dastehen, weil der ganze Beton, ne, der ganze Beton. Das ist, also das, für mich war es ein bisschen seltsam, aber offenbar ist das auch ein sehr emotionales Thema in dem Film.
Ich habe noch einen zum Abschluss, der quasi den Bogen spannt und schließt, also den Kreis vom Bogen.
Was? Weil Janine Kunze und Jürgen Milzki.
Dieser Film hat mir Mut gemacht, dass man es auch als Philosophiestudent zu etwas bringen kann.
Ach so.
Roadhouse.
Das ist der beste Film aller Zeiten, tatsächlich.
Menschen, die den letzten Spätfilm gehört haben, wissen, um welchen
Film es geht. Ich heb mir das, es ist wie ein guter Schnaps. Da gibt es für jeden Podcast gibt es seine Zeit.
Und die Folge über Roadhouse wird ihre Zeit finden, meinst du?
Ja. Nee, der Podcast wird mich finden, wenn es an der Zeit ist.
Roadhouse. Das ist das Neue. Ich habe keinen Bock auf Scheiße, ne?
Das stimmt gar nicht. Das ist gelogen. Das ist eine farme Unterstellung.
Christopher, du kannst es ruhig sagen.
Hast du gerade gesagt, das ist eine farme Unterstellung? Ohne in davor?
Ja.
Das Gegenteil von diffamieren,
infamieren. Das ist quasi die Mario-Version von infam.
Also es gibt infam. Ist infam das Gegenteil von farm?
Fame. Infame und fame.
Ich glaube, wir fasern aus. Vielleicht sollten wir langsam mal die Folge aus. Zu einem Ende führen? Was denkt ihr? Wir nehmen jetzt schon eine ganze Weile auf.
Einfach mal loslassen. Viermal. Ich weiß auch nicht, was das hier soll. Einfach mal loslassen. Podcast-Folge mit loslassen.
So sind wir wieder bei den Jedi.
Und ich wollte noch mit euch über Star Wars in der richtigen Reihenfolge sprechen. Also das ist auch ein anderes Thema.
Auf TikTok hat jetzt eine TikTokerin die schlechteste Reihenfolge erarbeitet, in der man Star Wars schauen kann. Man macht das jetzt mit einer Freundin, die noch nie Star Wars gesehen hat.
Und zwar?
Habe ich vergessen. Aber werde ich für die nächste Kultbass-Folge in die Outtakes mit rein.
Lass es mich wissen, weil hier in der WG ist ja auch demnächst zumindest für zweite Leute zum ersten Mal Star Wars angesagt. Ich bin sehr gespannt. Es geht mir gar nicht so sehr um die Filme, sondern ihr macht das so richtig schön chronologisch, ne? Oder
In-Universe chronologisch, genau.
Geil. Genau das habe ich mit 14 mal versucht. So, und habe mir dann halt gedacht, ja, wenn da 120 Romane erschienen sind, dann muss ich mir die auch alle reinzwiebeln. Und das wurde, also ich hatte ja Sitzfleisch, ne, in der Zeit. Ich habe auch die Bibel am Stück gelesen. Ich hatte einfach
und
wenig
den Koran habe ich beim Spielfilm gelesen.
Und direkt hinterher, genau. Das war dieselbe Phase. Auch so, ja, was sind die 100 meistverkauften Bücher der Welt? Die lese ich mir jetzt alle durch. So, auch von vorne nach hinten, ohne jeden Spaß bei der Sache. Einfach nur abarbeiten. Und in dieselbe Zeit fällt wirklich auch mein Versuch Star Wars. Es geht nicht. Da sind Sachen erschienen. Also ihr kennt auch meinen Hass gegenüber der Thrawn-Trilogie. Was? Und das ist die Spitze des was sagt man, Eisbergs. Das war absurd. Ich weiß auch nicht.
Ja, da ist ja das Gute, dass man bei Star Wars das Schlimmste gleich am Anfang übersprungen hat. Und dann
kommen immer noch schlimme Sachen, aber.
Wie meinst du?
Na, wenn ich einmal Episode 2 hinter mir habe, dann
kann er nichts mehr schauen.
Ach so, ja, gut, ja. Damals gab es leider eine Menge mehr auch mit. Ich meine, also The Old Republic und hier Knights of the Old Republic sind okay Spiele, aber da drumherum ist auch ein Quatsch erschienen, ihr glaubt es gar nicht.
Ja, wir machen ja also tatsächlich hauptsächlich Serien und Filme und dann spielen wir noch das ein oder andere Videospiel.
Ich meine, im Moment wäre aber auch nicht so viel kanonisch, ne? Also auch, ich habe es anfangs noch versucht, die ganzen neuen kanonischen Romane zu lesen, aber wirklich der Tarkin-Roman, da hört es bei mir echt auf. Und dabei
macht die Figur echt. Aber es kommen ja jetzt die nicht-kanonischen Sachen, kommen ja jetzt auch teilweise zu Disney Plus. Also die Ewok-Filme und das berühmte, anerkannte Holiday-Special und so weiter.
Hört die Archivtöne-Folge dazu, da habe ich das verteidigt als quasi das frühe Episode Film 8. Aller Zeiten. Das nicht, aber die richtige Star Wars-Reihenfolge übrigens 888, das wisst ihr alle, ne?
Ja. Ich glaube, wir faden jetzt mal langsam so aus. Unbedingt. Hier. Dann können wir noch ein bisschen weiter quatschen, aber die Hörenden müssen sich
Becky,
das
vielleicht nicht mehr noch anhören. Becky, willst du nicht noch deinen Move machen? Ja, wo kann man euch denn hören, liebe GästInnen?
Ja, auf jeden Fall. Das kommt immer zum Schluss. Das habe ich von Sophie und Lara gelernt. Die machen das immer bei den Filmlöwinnen so schön. Lieber Jan, wenn man jetzt nach dieser Episode hier so richtig Lust hat, mehr von dir zu hören und der neue Podcast mit Christiane noch nicht auf dem Markt ist, aber bald, und wenn, dann erfahrt ihr es hier, aber was hat man denn sonst für Chancen, Podcast-Content mit dir konsumieren zu können und wo findet man dich sonst im Internet?
Ich hatte befürchtet, dass die Frage kommt, denn ich habe wie immer nichts vorzuweisen, stehe mit hehren Lenden vor euch. Also ihr findet mich überall findet ihr mich als Zwangsdemokrat. Twitter ist auch Instagram, ich bin jetzt auch bei den jungen Leuten mit dabei.
Und bei Letterboxd?
Bei Letterboxd natürlich auch, da lest ihr auch meine einsätzigen Rezensionen und so weiter. Passt. Ich hatte mal einen eigenen Podcast, die Archivtöne, die sind, wie es sich für die Archivtöne gehört, archiviert. Da kommt erstmal nichts mehr Neues, aber es gibt das Projekt mit Christiane, das irgendwas mit Treppe heißt, das bald stattfindet. Und es gibt natürlich noch Team Schere, das ebenfalls in Startlöchern steht. Ihr merkt schon, ich habe die Podcasterei wieder für mich entdeckt. Ansonsten seid ihr auf Gastauftritte von mir angewiesen. Weltfilm schon erwähnt, ich bin tatsächlich noch diese Woche beim E&U-Gespräch zu Gast, bei Markus, dem Mann mit den zwei Mikrowellen im Badezimmer.
Grüße!
Hast du denn eine Feed-Kuration, wo man da...
Auch die gibt es. Einfach Zwangsdemokrat auf Twitcher.
Die verlinken wir in den Show.
Ja.
Und was ist jetzt Ansonsten, Team Schere, ne? Wieder? Ist das ein Friseur-Podcast oder was?
Ja, das ist ein Friseur-Podcast.
Weil Jan so viel Wert auf seine Frisur legt.
Ja, es gab... Entschuldigung? Weißt du, wie lange diese Rasur dauert? Ich habe das über Jahre perfektioniert. Punkt ist, es gab auch die Idee, dass wir in dem Podcast eigentlich die Outfits von Prominenten judgen. Das war auch eine schöne Idee. Aber ich glaube, es geht tatsächlich um Horrorfilme.
Gehen.
Exakt, es geht um Horrorfilme. Es geht auch um den Horror als solchen und es geht um Horror, genau.
Vielleicht solltest du da ein Universe-übergreifendes, also das Jan-Podcasting-Universe-übergreifendes
mit Branding. Team Treppe,
Team Schere und dann Team Stein.
Apropos Podcast-übergreifendes Universe, Christiane, wo kann man dich denn sonst noch hören, wenn man nach diesen 25 Nein, Stunden, die wir jetzt miteinander verbracht haben, dich noch hören?
Die Frage lautet, wo kann man dich nicht hören?
Ja, das wäre wahrscheinlich einfacher zu beantworten. Ich bin langsam auch echt selbst von mir genervt, wenn ich mir vorstelle, ich wäre eine außenstehende Person, die die Podcast-Welt sieht und denkt, mein Gott, die ist ja überall mit dabei. Also ich will jetzt gar nicht so viel Werbung machen, man kann das alles anschauen auf christianeartig.de.
Sehr gut, Christiane hat eine eigene Website und da findet ihr das alles. Was ist das neueste Projekt?
Wo ich mitmache oder von mir?
Von dir?
Ja, da muss ich jetzt irgendwie überlegen.
Dann, wo du mitmachst?
Die chronologische Reihenfolge.
Dann, wo du mitmachst, wenn das leichter ist?
Ah, das wäre Kino Korea, das ist das Neueste. Das ist einfacher zu beantworten. Da bin ich ab und zu mit dabei. Es geht um koreanisches Kino und Geschichte und so weiter. Also wir haben den, also ich spreche jetzt mal in der Wir-Form. Wir, so Stefan, der den Podcast gegründet hat. Und ich habe so den Anspruch, da über die reine Filmanalyse hinaus auch ein bisschen was über die koreanische Geschichte, Filmgeschichte und so weiter zu vermitteln. Und wir bringen uns das quasi auch selber bei durch den Podcast, weil wir sind da beide keine Expertinnen und das macht sehr viel Spaß.
Nice. Und Christiane hat...
Ja, verzeihung.
Ich wollte nur sagen, Christiane hat auch auf dieser Website, die wir verlinken werden, einen sehr guten Blogartikel vor kurzem geschrieben über Frauen in der Filmpodcast-Szene und nicht-binäre Personen in der Filmpodcast-Szene. Und das verlinken wir natürlich auch, weil das war ein sehr guter Les.
Darf ich auch noch was von Christiane picken?
Danke, danke.
Ich wollte ja auch Christiane. Das picken. Ist das? Oh Mann.
Christiane hat nämlich auch zuletzt noch bei Brainflix eine schöne Folge über Herzensfilme, über Horrorfilme, die sich auch Becky angucken kann, gemacht. Weil die nämlich keine wirklichen, oder wie war das, Horrorfilme ohne Horror-Tropes oder so habt ihr die Folge genannt. Die war auf alle Fälle sehr gut.
Ja, genau, Horrorfilme für Leute, die keine Horrorfilme mögen. Weil also ich, so eine Person bin ich.
Aber ich mag auch. Trotzdem ein paar Horrorfilme. Ich hab mich da auch sehr wiedergefunden. Die Folge war grandios. Und das ist auch was, das stößt auch mein eigenes Denken über Horror noch an, das gerade auch stattfindet, auch in Bezug auf Team Schere. Und offenbar bin ich jemand, der keine Horrorfilme mag. Das war mir auch neu.
Ja, dann kommen wir langsam zum Schluss. Ich hoffe, ihr habt euch alle eine geile Abschlussphrase überlegt. Ich möchte zum Schluss noch Grüße an Diana schicken, die sich heute früh bei mir gemeldet hat mit bösem Blick, dass langsam es wirklich mal an der Zeit ist, dass wieder eine Kultpress-Episode erscheint. Und ich glaube, sie war doppelt erfreut, als sie hörte, dass ihr zu Gast seid. Dementsprechend, Diana, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, diese Folge zu hören. Bis bald.
Grüßli Müsli.
Ja, und damit würde ich sagen, ich habe keine Abschlussphrase. Habt ihr welche?
Mir lief gerade ein wohliges Chaudern über den Rücken.
Was? Chaudern?
Ja.
Ach, Chaudern! Oh Gott. Ah, herrlich.
Tschüss. Das war diese Folge von der Outtake Show. Hört uns nächste Monat wieder bei der neuen Folge der KulturpessimistInnen oder übernächsten Monat bei der nächsten Folge der Outtakes-Show mit @vanilla_chief, @genderbeitrag und @MrEricS. Und heute waren die Gäste @christianeattig und @zwangsdemokrat. Alles auf Twitter.
Da kam jetzt kein Mal das Wort heiß drin vor, ich bin enttäuscht.
Vor allem
die heißen Gäste.
Erik, sind nicht in deinem Twitter-Namen auch lauter Unterstriche?
Nee.
Mr. Unterstrich Erik Unterstrich S?
Ja, kann sein. Gender Unterstrich Beitrag.
Nein! Gender Beitrag hat keine Unterstrich.
G Unterstrich Unterstrich Demokrat.
Christi Unterstrich Arne Attig.
Wann Unterstrich Illa Unterstrich Chief.
Unter Unterstrich.
Mit anfassen.
Metall Mario mit anfassen.
Oh, Jean-Claude Van Ramme und Van Illa Chief.
Wer ist Jean-Claude Van Ramme?
Das ist aus den Simpsons. Na, das ist der große muskulöse, die große muskulöse Fee aus Wenn Elfen helfen.
Ja, stimmt. Ja.
Jean-Claude.
Ist das ein Superheldenfilm eigentlich?
Da ist das, ist ja, über die Dame hast du dich schon gewundert bei unserer Max Snyder-Sendung über das Thema.
Kennst du nicht wenn helfen Elfen?
Ich glaube nicht. Nee.
Mit Billy Thorne Bipton. Billy Thorne Unterstrich Bipton.
Vor allem überall die Unterstriche außer seinem eigenen Twitter-Handle.
Entschuldigung, zwö-angstdemokrat.
Habe ich euch schon mal erzählt? Ich fand ja, wisst ihr, woher mein Twitter-Handle kommt? Habe ich das schon mal erzählt?
Keinesfalls. Jetzt die ganz heißen News.
Ich war früher so eine, die glaubte, allen die Welt zu erklären und habe auf Facebook ja, immer den Gender-Beitrag des Tages gemacht für meine auf Facebook heißt das Freunde, oder? Nicht Follower.
Nein, heißt es nicht
auf Facebook heißt das Boomer.
Für meine Boomer habe ich immer den Gender-Beitrag des Tages gemacht, also irgendeine News im Internet gesammelt und ihn gepostet. Und deshalb habe ich mir diesen Twitter-Account damals gesichert. Und dann fand ich das halt irgendwann richtig doof. Und dann
wolltest du den schon mal ändern?
Ja. Genau, dann wollte ich ihn ändern und habe so bei verschiedenen Freunden Umfragen gemacht. Und ich war wirklich ganz, ganz kurz davor, es zu ändern in Gender-Bypass.
Die Treppe des Bypass.
Aber irgendwie habe ich es dann doch nicht gemacht, weil man ändert seinen Twitter-Handle nicht. Und deshalb bin ich
das sagst du
immer noch Gender-Bypass.
Ja, ich, wenn ich jetzt meinen Twitter-Handle nochmal neu wählen würde, würde ich von den Medien nehmen.
Von Henning entwickelt.
Oder Van der Meiden mit F-U-N.
Nee, mit T-H-U. Van der Meiden.
Van der Meiden. Ich dachte mit P-H, aber.
Der.
Thunderman. Ja, von den Medien war ja der Name meines lange Zeit treuen Begleiters, und zwar dieses sehr phimotischen Monstis bei Monster Hunter Stories auf dem 3DS.
Ja, genau, von den Medien heißt jetzt mein Newsletter.
Sein Newsletter, von dem es eine Episode bisher gab, weil er mal ausprobieren wollte.
Eine Ausgabe.
Twitter-Newsletter.
Ja, aber da kommt.
Warum hat auf einmal jeder Mensch ein Newsletter?
Weil Twitter das jetzt kann.
Und weil Steady jetzt seit dieser Woche auch Newsletter kann. Deshalb sind einige in meiner Timeline jetzt plötzlich Newsletter-Hosts.
Ich setze mit Collide auf die Watchlist. Der Film ist früher Autobahn, guck an.
Was? Deswegen wurde er auch in Deutschland gedreht.
Ja.
Alarm wir sind ja jetzt Collide in der Postshow, ja.
Ja, wir sind in der Postshow. Jetzt hab ich meinen Abschiedsgruß gar nicht. Oh nein, hau raus! Den schneiden wir noch an die passende Stelle.
Ciao mit Miau. Miau!
Traum, Christiane. Träumchen,
Metalltraum.
War die neue Folge vom Podcast Die KulturpessimistInnen. Unter kultpess.de findet ihr alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zur Unterstützung von Becky, Christopher und Erik. Ihr erreicht sie bei Twitter, Facebook oder per Mail. Der Podcast steht unter einer Creative Commons Share Alike Lizenz. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Christopher drückt in diesem Moment auf Rekord.
Alles, was ich jetzt sagen kann, und wird gegen sie verwendet.
Ich werde aber auch, ich muss ja auch meine eigene Aufnahme sichern. Ihr merkt ja, ich habe dazugelernt, ne? Beim letzten Mal, als wir miteinander gesprochen haben, war ich noch so ganz unbeholfen, was das große Feld hier, ihr wisst schon, hier Studiolink angeht und so weiter.
Also Jan, wenn ich eins über dich nie sagen würde, wäre, dass du jemals unbeholfen gewirkt hast.
Du sollst mich nackt sehen.
Erster Outtake für die Outtake-Shows hier mit Gesetz.
Ich mag ja, dass die Outtakes auch ihre eigenen Outtakes haben, habe ich euch auch schon gesagt. Was mache ich denn eigentlich hier? Ja.